Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hallihallo. In Krisenzeiten geht der Podcast auch weiter. Ich bleib am Ball. Heute mit einem Gast, auf den ich mich sehr freue. Kommt Zeit, kommt Rat. Ein Gast, er wird, wie sagt man, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das reimt sich nämlich. Hallo, Tanja Ehrath.
Hallo, Rick Zabel.
Ja, schön, dass du da bist.
Danke.
Das ist ja nicht so weit. Du wohnst ja mittlerweile in Köln.
Ja, so on-off, sag ich mal. Also ich habe meine Wohnung immer noch in Darmstadt, aber mein Freund wohnt in Köln, deshalb verbringe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hier.
Sehr schön. Ich hoffe, wir fahren nochmal zusammen trainieren.
Ja, wenn wir noch raus dürfen, dann...
Ja. Ja, nee, es gibt sehr, sehr viel, wo ich mit dir darüber sprechen kann. Ja. Du hast mal Triathlon gemacht, du bist Fix-Gear-Rennen gefahren, du hast die Swift Academy gewonnen, mittlerweile bist du Radprofi. Es gibt natürlich das große Corona-Thema immer noch, irgendwie gefühlt jeden Tag kamen mehr News und mittlerweile sind wir so am Punkt. Ich glaube, die letzte Folge habe ich letzte Woche Donnerstag aufgenommen. Da war das noch alles so, die Rennabsagen gerade am Reinkommen, aber mittlerweile sind wir schon wieder weiter. Und ja, auch natürlich so ein bisschen Vergleich, Frauenradsport, Männerradsport. Gibt einiges, wo wir drüber reden können, glaube ich. Wo willst du denn anfangen? Du darfst entscheiden.
Ich darf entscheiden.
Oder wollen wir erstmal über dich reden, chronologisch?
Wahrscheinlich chronologisch am besten, ja.
Gut, zur Erklärung dann natürlich, ja. Du bist 30 Jahre alt.
Ja.
Musstest du eigentlich schon Klinken putzen? Oder den Marktplatzkern?
Warum?
Kennst du das nicht?
Nein.
Wenn man 30 ist und noch nicht verheiratet ist als Frau, dann muss man Klinken putzen gehen.
Oh, ist aber hier.
Das ist ein Brauch in NRW anscheinend nur.
Okay, dann hat NRW, glaube ich, den 8. März verpasst. Den Weltfrauentag und den Feminismus auch.
Ja, aber am 14. März war Weltmännertag, Schneeblotag. Hast du das mitbekommen?
Das kenne ich ja. Schneeblo? Davon habe ich schon gehört.
Ja, sehr gut. Gut, ja, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht nach der Folge so einen richtigen Shitstorm kriege. Nee, also wenn ich irgendwas Despektierliches sage, ist es natürlich alles albern, weil es ist alles Comedy. Dahinter verstecke ich mich einfach.
Wir sind ja beide Hack-Fans, deshalb darf beim Podcast alles gesagt werden.
Genau. Gut, dann fangen wir bei dir an. Du bist relativ spät zum Leistungssport gekommen, oder?
Jein. Also ich mache, seit ich 11 Jahre alt bin, habe ich Triathlon gemacht.
Okay, dann war das natürlich
schon 15 Jahre. Also würde ich schon sagen, dass ich Leistungssport betrieben habe, aber eben keinen bezahlten Profisport.
Ja gut, aber jeder fängt ja so an. Also genau. Nee, ich hatte nur, oder nach meiner Information hatte ich gesehen, dass du Triathlon angefangen hast, aber da stand, glaube ich, so die ersten Sachen standen so ab 2011 drin.
Ja, da bin ich dann so auf die Mitteldistanz gegangen. Da habe ich dann auch hier in Köln meine erste Mitteldistanz gemacht, das war 2012. Aber eigentlich habe ich so die komplette Jugendzeit, Schülerzeit schon durchgemacht. Ich habe mal mit rhythmischer Sportgymnastik angefangen, Tischtennis, Leichtathletik, DLRG. Und dann habe ich mit 11 zum Triathlon gewechselt.
Ja, sehr cool. Und dann hast du 15 Jahre, also bist du 26, warst Triathlon gemacht.
Genau, ja.
Wie würdest du das so im Nachhinein beschreiben? Bist du immer noch ein Fan des Triathlon?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, so für die Grundausbildung der Physiologie und der Fitness ist Triathlon auf jeden Fall gut, weil man jetzt sehr einseitig entwickelt wird, würde ich sagen. Und es war auf jeden Fall auch eine gute Zeit. Ich hatte meine Erfolge, ich hatte Spaß an dem, was ich gemacht habe und hatte dann eine Verletzung, konnte nicht mehr laufen oder zumindest nicht mehr 21 oder 42 Kilometer und habe deshalb dann mich auf meine stärkste Disziplin besonnen, den Radsport.
Und sehr gut.
Genau. So bin ich dann langsam da reingeschlittert.
Sehr cool. Ja, du hast dann, das war auch so das erste Mal, als ich dich eigentlich wahrgenommen habe, war, als du für Fixpot hieß das Team, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Ich komme ja auch aus dem erweiterten Ruhrgebiet, da war mir das ein Name und da bist du mir auch das erste Mal aufgefallen. Das heißt, du bist dann Fix-Gear-Rennen gefahren für die Leute, die das vielleicht zum ersten Mal jetzt hören. Denke ich mal nicht, aber für die, die es das erste Mal hören, ja, einfach mit einem Bahnrad, also ohne Bremsen und mit einem starren Gang, bist du auf der Straße Radrennen gefahren.
Ja, es war auch nicht wirklich geplant. Das war dann 2016, glaube ich, bin ich in dieses auf einmal Triathlon aus Loch gefallen und habe dann so ein paar Red Races gemacht, damals aber noch mit meinem normalen Rad. Es gab immer eine Schalterwertung und eine Fixed-Gear-Wertung. Und da habe ich eben die Leute von Fixpod auch kennengelernt. Und die meinten dann, ja, spring doch mal auf ein Bahnrad, probier das doch mal. Eigentlich hast du ja ganz gute Beine. Und dann bin ich 2 Wochen, nachdem ich das erste Mal auf dem Bahnrad saß, mein erstes Rennen in Holland gefahren. Und ja, da hat mich dann dieser Virus gepackt und dann, ist jetzt gerade schlecht, das zu sagen. Nee, aber dann habe ich mich da, hatte ich da Spaß dran gefunden und dann war auch relativ schnell der Plan, die Red Hook Series 2017 dann zu fahren. Und dann bin ich schon im April nach Brooklyn und dann nach Barcelona, Mailand, London und bin da die ganze Serie mitgefahren und eben die ganzen Rennen auch in Holland. Und es lief eigentlich ganz gut und da habe ich so ein bisschen Selbstbewusstsein gesammelt, bin nebenher auch ein paar Straßenrennen gefahren. NRW-Meisterschaften 2017 war so mein erstes richtiges Straßenrennen. Ja, und dann hatte ich von der Swift Academy gehört und dachte mir, ich probiere es mal, was auch gleichzeitig mein letztes Jahr vom Studium war. Und dann stand es halt so, was heißt auf der Kippe, aber ich habe auch als Triathletin auch immer überlegt, mal Profi zu sein. Beim Triathlon ist ja so ein bisschen anders. Man sucht sich so seine eigenen Sponsoren und löst sich eine Profilizenz. Aber irgendwie habe ich es dann doch nie so wirklich übers Herz gebracht, weil es ja auch so ein bisschen sehr viel Eigeninvestition und Eigenvermarktung ist. Und im Radsport ist ja ein bisschen anders mit den Teamstrukturen oder komplett anders. Und dann dachte ich halt, bevor es jetzt ins Berufsleben geht, gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance. Und ja, zum Glück hat es geklappt.
Ja, du hast ja super weit voraus schon gegriffen. Lass uns mal noch ein bisschen bei dem Fixgear-Rennen bleiben, weil das war, glaube ich, in meinem Podcast noch nie Thema.
Letzte Woche habt ihr, mit wem hast du drüber, bei eurer In-Quarantäne-Folge habt ihr über
Ach ja, die genau, das stimmt, genau. Ja, aber das, ich finde das relativ spannend, weil das war ja eigentlich genau, wo du Teil der Szene warst, war das für mich so von außen gefühlt auf dem Höhepunkt, 2017, 2018.
Ja.
Also, wie du schon gesagt hast, da gab es die Red Hook Quit-Serie mit den 4 Rennen in New York, Mailand, Barcelona und
London.
Und London. Also, genau. Ungesponsert von Rockstar Games. Es hat schon ganz schön viele Wellen geschlagen. Da ist ja auch der Ivan Cortina mal ein Straßenprofi mitgefahren, hat 1 gewonnen. Genau. Also, das war dann schon irgendwie so ein richtig cooles Szene-Ding und hat richtig ein Prestige gewonnen. Dann ist es aber irgendwie, und was du auch gesagt hast, diese Red Race-Sachen, das ist so eigentlich das Größte in Deutschland, glaube ich.
Ja.
Das gibt es mittlerweile, oder das gibt es immer noch, ja. Aber die Red Hook Quit-Serie, die war irgendwie von einem aufs andere Jahr weg und genau. Gefühlt ist dann, ja, also für mich, wie gesagt, ich habe das nicht wirklich verfolgt, aber das ist die Szene auch relativ tot jetzt so, also da kommt nicht mehr viel.
Ja, 2018 gab es dann nur noch 2 Rennen, da gab es dann nur noch Brooklyn und Mailand, da wurde London und Barcelona abgesagt, weil sie Probleme mit dem Hauptsponsor hatten, so wie ich das gehört habe. Und dann hat eigentlich jeder gehofft, dass das nur so eine Flaute ist und dass es 2019 wieder zurückkommt, aber kam dann nicht zurück.
Ja, also war auf jeden Fall schon eine Szene, die ich immer gerne verfolgt habe. Die war spannend zu sehen. Ich hatte da auch wahnsinnig Respekt vor, weil ja irgendwie auf dem Straßenrad ohne Bremsen, weiß ich nicht, ob das was für mich wäre. Das kann sich wahrscheinlich der Normalo nicht so vorstellen.
Also ich muss sagen, jetzt wo ich beides gemacht habe, sowohl normalen Straßenradsport und auch Klassiker gefahren bin, muss ich sagen, Red Hook oder Fixed Gear Rennen sind weniger verrückt, würde ich sagen, als normaler Straßenradsport.
Inwiefern, weil man käppelt man da nicht so, oder?
Nee, ich glaube, dadurch, dass man eben weiß, dass keiner irgendwie abrupt reagieren kann, muss man vorausschauender fahren, muss auch ein bisschen respektvoller miteinander umgehen. Ansonsten gibt's halt, endet's halt, glaube ich, spätestens in der 2. Kurve. Und ja, im Straßenradsport wird ja schon einfach viel, gibt's ja viel Positionskampf. Und also ich muss sagen, im Fixgear-Rennen hatte ich eigentlich nie Angst oder Respekt. Und im Straßenradsport kann das ja schon mal vorkommen, dass man sich ja ein bisschen sicherlich unwohl fühlt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gerade Klassiker und so natürlich. Gut, dann wie dann warst du in der Szene? Nach dem Triathlon bist du dann Fixgear-Rennen gefahren und hast dann bei der Swift Academy mitgemacht.
Genau. Also
unterbreche mich, wenn ich das falsch ausdrücke, aber das ist halt Swift, wird jetzt wahrscheinlich jeder kennen mittlerweile. Für die kommt der Coronavirus auch sehr gut. Die machen jetzt richtig, richtig Cash. Ja, einfach auch, sag ich mal, natürlich einen Smart-Trainer, Rad drauf gespannt, Swift-Account, dann geht's los. Und das war dann so im Kommen und die haben sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen halt ihre Swift Academy gemacht. Und also eigentlich Wettkämpfe, wo man gegeneinander antreten konnte.
Ja, also es geht los mit so einem, ich möchte nicht lügen, es waren glaube ich 8 Wochen und 12 Programmen. Das sind dann so Workouts, wo halt eigentlich alles getestet wird. Also man fährt dann 20 einen FDP-Test, man fährt verschiedene Sprint-Tests auf der Rolle. Und anhand der Werte, die da gewonnen werden, werden 10 Leute fürs Halbfinale rausgesucht. Und da hat man dann tatsächlich auch Outdoor-Trainings, also waren dann 3 auf der Rolle und 4 draußen. Und da wird dann auch wieder getestet, ich weiß nicht, die eine Einheit auf der Straße und dann irgendwie 4 Stunden und am Ende nochmal Sprints, um einfach zu gucken, was kommt noch aus den Beinen raus, wenn man auch ein bisschen ermüdet ist. Und anhand dessen werden dann wieder 3 fürs Finale ausgesucht und die fahren dann mit dem Team ins Camp. Und klar, da kommt es dann, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Soft Skills an, beziehungsweise wie man ins Team passt. Und da macht man dann noch haben wir so Späße gemacht wie Leadouts und sind auch nochmal ein Swift-Rennen gefahren. Und da konnte ich mich dann sozusagen durchsetzen.
Genau, du hast es geschafft, wie du jetzt gerade erklärt hast, über die Werte dich erstmal fürs Halbfinale zu qualifizieren, dann fürs Finale und dann hast du 2017, ne?
Ja.
Ja, die Swift Academy gewonnen, was gleichbedeutend mit einem Profivertrag beim Team Canyon Swam ist.
Genau.
Du warst die 2. Siegerin damals, oder?
Genau, das ging los 2016, da war Lea Thor Wilson die 1. Siegerin, Amerikanerin und meine Vorgängerin. Die war dann auch, hatte dann noch ein 2. Jahr mit Canyon Swam. Das heißt, die war noch im Team, als ich dann ins Team kam und wir sind ein Jahr zusammengefahren. Und jetzt gibt es schon die 4. Siegerin. Dazwischen war Ella Harris aus Neuseeland 2018 und jetzt Jessica Pratt aus Australien. Genau.
Krass.
Und jetzt sind wir aktuell 3 Swifties im Team, sozusagen.
Ja, nee, also ich muss auch sagen, als ich das mitbekommen habe damals, habe ich das ehrlich gesagt ein bisschen belächelt und mir gedacht, ja gut, das ist ein schöner Marketing-Gag. Aber ja, du bist jetzt schon im 3. Jahr im Team und ja. Schlägst dich sehr gut. Also ist das natürlich, ja, auf jeden Fall ein ganz neuer Zweig, der da irgendwie jetzt gerade so aufgemacht wird. Und das ist auf jeden Fall spannend anzusehen. Und ja, auch cool, dass ich mal jemanden habe, der da so live dabei war oder ist und da so mitreden kann. Weil du machst ja immer noch sehr viel mit Swift, ne?
Ja, also ich meine, Swift ist ja eh ein Partner vom Team und ich bin als Swift Academy-Gewinner klar immer relativ eng auch mit der Firma und mit den Leuten verbunden. Man lernt ja dann auch über die Events eigentlich jeden kennen. Und ja, Swift wächst ja immer noch und macht auch einfach viel für uns, würde ich sagen. Und ist auf jeden Fall ein guter und starker Partner. Deshalb ist es eigentlich immer schön, die Events auch mit denen zu machen.
Ja. Dann haben wir noch gar nicht so oft, was eigentlich diese ganze Story nochmal besonderer macht, dass du, was du gerade schon mal kurz angeschnitten hattest, dass du, während du eigentlich dieses Jahr bei der Swift Academy mitgemacht hast und dann ja deinen Profivertrag dir verdient hast, hast du nebenbei noch dein Staatsexamen als Ärztin fertiggestellt. Sagt man das so? Kann man das so sagen?
Ich weiß nicht, ob es einen offiziellen Terminus gibt. Ja, also ja, ich habe es gibt ja 2 Staatsexamen, einmal das Physikum nach dem 4. Semester und dann ein abschließendes, einmal vor dem PJ, das ist schriftliche und nach dem PJ, also im praktischen Jahr, das mündliche. Und das mündliche Staatsexamen fiel bei mir gerade so in die Halbfinals der Swift Academy, deshalb waren diese 2 Wochen für mich sehr intensiv. Hat mich auch danach ein bisschen zerlegt, aber hat beides geklappt.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, das ist natürlich, also ich finde das wirklich, wirklich beeindruckend, weil und ich stelle mir das auch, also erstens mal, dass du es geschafft hast, ist super beeindruckend, aber ich stelle mir das auch eigentlich wirklich schön vor, weil im Gegensatz zu 99% anderer Radsportler, die halt irgendwie wahrscheinlich sich denken, oh ja, jedes Jahr, was ich habe, unter Vertrag stehe, ist ein super Jahr und ich hoffe, es geht so lange wie möglich weiter. Und irgendwie, ja, manche sieht man ja, dass die dann bis 38, 40, was auch immer fahren. Du lebst jetzt gerade eigentlich so deinen Traum und hast einfach voll Bock und hast Spaß, aber wenn bei dir irgendwann mal das Kapitel Radsport ein Ende nimmt, sagst du halt, okay, ciao, Ich gehe jetzt, ich bin jetzt Ärztin. Ich habe einen anderen geilen Beruf, den ich weiter ausüben kann. Das ist ja eigentlich schon eine, was du dir hart erarbeitet hast, aber auf jeden Fall ein Luxusproblem oder eine Luxussituation.
Ja, absolut. Also ich bin mir dessen auch bewusst, dass ich da, sag ich mal, ein relativ sicheres Backup in der Hinterhand habe. Obwohl mir auch, wenn ich jetzt keinen Anschlussvertrag bekommen würde, würde mir natürlich auch das Herz bluten, weil ich das jetzt gerade wirklich sehr, sehr gerne mache. Aber klar, ich falle dann im Endeffekt auf meinen anderen Traumjob zurück, deshalb könnte es schlechter sein.
Ja, mega cool. Also wirklich, wirklich Respekt dafür. Und ich meine, klar, dass du natürlich möglichst lange auch Radfahren willst, ist auch verständlich, aber ja, ich sag mal so.
Jetzt, wo ich so alt bin, dass ich schon Klinken putze.
30 Jahre, Wahnsinn. aber ist gut, ey. Also gerade so, ich sag mal, ich bin ja das andere Beispiel, der Abi abgebrochen hat und einfach nur Radprofi werden wollte und das jetzt irgendwie durchzieht. Und weißt du, so, ich muss einen Podcast nebenbei machen, dass es irgendwie läuft. Weißt du, du kannst einfach Ärztin werden.
Schrecklich.
Wahnsinn, ey. Nee, Spaß beiseite. Richtig, richtig krass auf jeden Fall. Und Danke. Vielleicht leitet uns hier auch so dieses Ärzte-Thema so ein bisschen zu der aktuellen Situation. Jetzt haben wir dich, glaube ich, ganz gut vorgestellt. Die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und wie breitet sich der Coronavirus eigentlich auf dein Leben gerade aus? Wie ist die aktuelle Situation für dich?
Naja, also ich würde sagen, so wie bei jedem anderen Radprofi aktuell auch, Rennabsagen. Ich war zum Glück eine der Glücklichen, die noch nicht unter Quarantäne gestellt wurde. Ich bin noch rechtzeitig aus Girona eigentlich geflohen. Beziehungsweise ich bin eigentlich zurückgeflogen, weil letztes Wochenende Drenthe anstand. Und als ich dann meine letzte Einheit vor Abreise gemacht habe, kam die Nachricht, dass Drenthe abgesagt wurde. Und dann eben auch die nachfolgenden Rennen, für die ich eingeplant war. Deshalb bin ich jetzt auch so ein bisschen in dieses Loch gefallen, weil man eigentlich nicht wirklich weiß, wann es weitergeht. Was natürlich eines der kleineren Probleme aktuell ist, würde ich sagen, aber klar zieht es einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, weil man seine Daseinsberechtigung so auf einmal verliert. Also klar, wir können noch trainieren, aber so dieses gegenseitige Messen. Ich fahre jetzt zwar noch die Swift-Rennen, also unser Team fährt ja auch diese Tour Vatopia Invitational Races, die es da gibt. Das sind 3 Rennen und die sehe ich halt gerade so als meine Peak-Tage, also bereite ich die einfach genau vor wie sonst ein normales Rennen. Aber klar, es ist komisch einfach.
Krass. Gut, dann hake ich direkt mal ein. Ich bin noch nie ins Swift-Rennen gefahren. Wie muss man sich das vorstellen?
Extrem anstrengend. Also ich würde sagen, ein Swift-Rennen ist eher wie ein Einzelzeitfahren. Es geht relativ schnell und zügig los am Start. Also man muss eigentlich schon so 5 Sekunden, bevor die Uhr auf 0 steht, hoch beschleunigen. Bei den Männern auf deutlich mehr Watt als bei den Frauen, aber ich fahre auch so mit 500 Watt ungefähr erstmal los. Und das muss man dann auch für eine Zeit lang halten, damit man im Peloton bleibt. Ab dann ist eigentlich der Puls schon mal bei ungefähr beim Maximalwert und hält sich da dann auch ganz gut. Die Rennen sind immer so zwischen 20 bis 40 Minuten lang. Und ja, sehr intensiv. Also ich liege meistens danach erstmal für 10 Minuten auf dem Boden und mache nicht mehr viel.
Okay, ich werde auch kein Swift-Rennen fahren.
Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich bin jetzt bei den letzten beiden Rennen 29 Minuten Bestwert gefahren für dieses Jahr. Also es ist auf jeden Fall leichtes, intensives Training, würde ich sagen.
Wahnsinn, ey. Ich kann mir nicht vorstellen, auf der Rolle so tief zu gehen irgendwie. Das ist ganz, ganz komisch.
Muss man probieren. Aber du swiftest ja auch viel, oder? Ich meine, zumindest in deinen Stories sehe ich immer.
Ja, ich fahre ganz gerne Swift, aber ich fahre dann einfach nur halt darum, ne?
Ja.
Und meistens, wenn man dann diesen Pro-Badge hat, dann hängen sich eh immer irgendwelche Typen dran.
Das stimmt.
Und dann attackiere ich die irgendwann immer so und versuche die abzuhängen.
Dann kennst du dich ja aus mit Swift-Rennen.
Das ist eigentlich das Einzige. Aber ich gebe den auch relativ schnell auf, wenn irgendjemand dranbleibt, dann drehe ich einfach um oder so. Dann bin ich den auch los.
Die Option gibt's auch, ja.
Gut, Corona war das Thema, wo wir vorher drüber geredet hatten. Krass, ne, was da passiert. Jetzt letzte Woche hatte ich noch so eine Sprachnachricht am Ende aufgenommen, weil eigentlich direkt nach der Aufnahme mit dem Dr. Tenner so bekannt gegeben wurde, ja, die Rennen in Belgien sind bis Ende März abgesagt, was irgendwie schon damals, wow, krass, wie das passiert. Und jetzt ist das schon wieder lachhaft eigentlich, weil der Giro, also mein Programm, was ich gefahren wäre, ist wirklich mal komplett verschoben. Giro ist verschoben, man weiß nicht wohin. Paris-Roubaix ist verschoben. Die ganzen Ardennen-Klassiker sind auch verschoben. Ich glaube, das Einzige, was noch momentan noch im Plan wäre, ist die Flandern-Rundfahrt, was aber zu 99,9% auch nicht stattfinden wird, wenn man ehrlich ist, am 5. April. Und was mich so ein bisschen fertig macht, ist so die Ungewissheit. Heute kommt die News, Europameisterschaft Fußball ist aufs nächste Jahr verschoben. Und wenn man so mit vielen Leuten aus vielen verschiedenen Bereichen spricht, dann ist, glaube ich, so das Erste, was vielleicht durchgeboxt wird, Olympia, was man so hört, was erstmal Priorität hätte. Das würde halt auch für den Radsport bedeuten, keine Tour de France, weil die wäre davor. Das ist natürlich krass irgendwie, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, jetzt bis Mai oder Juni keine Radrennen zu fahren, und man weiß ja nicht, wie das weitergeht. Vielleicht fährt man auch gar kein Radrennen mehr dieses Jahr. Sicherlich ist stimmt das, was alle sagen, dass ein Sportevent natürlich jetzt gerade auch nicht stattzufinden hat. Da bin ich voll der Meinung, sehe ich ganz genauso. Aber es ist halt trotzdem noch irgendwie unser Leben und unser Job vor allen Dingen auch. So wie ich befinde mich auch im Vertragsjahr. Man hat jetzt irgendwie keine Rennen, in denen man sich präsentieren kann. Man ist eigentlich völlig darauf angewiesen, dass das Team irgendwie gutmütig ist. Und also ich bin mal gespannt, wie das alles so weitergeht. Ich glaube, es ist gerade für alle sowohl irgendwie finanziell, wie es mit dem Job weitergeht, als auch allgemein weiß keiner so richtig, was abgeht.
Ja, also es ist, ich meine, ich bin auch absolut der Meinung, dass, sag ich mal, Sportevents gerade das kleinste Problem oder die Absage von Sportevents das kleinste Problem darstellt. Aber klar, wenn es einfach deine Lebensgrundlage ist, dann ist natürlich sehr seltsam. Und ich habe jetzt auch noch so ein bisschen den Zwiespalt, dass meine eigentliche Profession ja auch aktuell relativ gut gebraucht wird. Egal ob ich habe ja vorher noch die Krankenpflegeausbildung gemacht. Egal ob als Krankenschwester oder als Ärztin kann man mich gerade gut brauchen. Und das fühlt sich gerade sehr egoistisch an, dass ich gerade an anderen Fronten kämpfe. Deshalb, ich bin auch gespannt, wie sich alles weiterentwickelt, ob ich eventuell doch noch rekrutiert werde.
Ja, weiß ich gar nicht, was ich darauf sagen soll, ob ich dir das wünsche oder nicht. Wünsche eigentlich eher nicht, aber wenn es an Not am Mann ist, warum nicht, ne?
Ja.
Ist krass, ne? Also ich finde es auch wenn man mit seinen Eltern spricht oder so, das ist halt gefühlt so, habe ich gesagt, schon auch zu meiner Freundin Leo, das ist halt immer so richtig Geschichte, die man live miterlebt gerade. Ne? Ja. So Erster, Zweiter Weltkrieg ist mal so, finde ich halt interessant aus Dokus, und das zu sehen, damit, das kommt irgendwie dem ganz schön nahe gefühlt, so jetzt in so einer Situation zu sein, in der man machtlos ist und wo die Regierung so von ganz oben kommt, so ja, Nachrichten.
Genau. Also was, das kennt man ja einfach nur aus der Geschichte eigentlich.
Und jetzt erlebt man das so live mit. Und was ich mich auch frage, ist so gerade, weil Frankreich, Italien, Spanien, da gibt es schon Ausgangssperren, bei uns gibt es das noch nicht. Ich fahre auch noch mit dem Rad draußen rum, und so, hier war jetzt eigentlich so das erste gefühlte Frühlingswochenende.
Ja.
Super viel draußen los. Eine Riesenschlange zum Beispiel hier, wo ich wohne, in Junkersdorf vor der Eisdiele Kaiserlich, wo man sich dann auch fragt, ja Leute, so richtig eindämmen machen wir es halt so nicht. Ne?
Ja.
Und ich frage mich auch so, weil ich das gerade erzählt habe mit den Dokus, so, ich vergleiche das jetzt mal, das ist ein harter Vergleich, aber so damals, als Hitler so an die Macht kam, so, da habe ich dann, wenn man so eine Doku sieht, dann denkt man halt immer so, hey, Leute, seid ihr dumm, warum habt ihr das zugelassen? So, ne? Ich frage mich, ob wir vielleicht in einem Jahr oder so an diese Zeit zurückdenken und sagen, boah, waren wir Mongos, warum sind wir noch rausgegangen? So, oder ob sich das halt normal irgendwie so weitergeht, ich weiß es nicht, ey.
Ja, ist halt gerade, glaube ich, auch schwierig einzuschätzen, egal ob man jetzt vorm Fach ist. Ich versuche, also ich höre jetzt immer diesen Podcast von vom NDR, Corona-Update.
Ja. Dr. Droste.
Genau. Ja. Und Ich meine, da merkt man ja selbst bei einem Leiter der Virologie, dass sich seine Meinung ab und zu ändert, dass er dann halt auch Sachen einfach nicht in Gänze einschätzen kann. Und ich glaube, das einzuschätzen und richtige Handlungsanweisungen zu geben, ist halt auch schwierig. Und dann gibt es halt wirklich nur zu sagen, dass man jetzt halt guckt, dass man dieses Flatten the Curve, dass man halt wirklich die Ausbreitung so langsam wie möglich voranschreiten lässt, um einfach die medizinischen Kapazitäten nicht zu überlasten. Aber klar, ich habe jetzt auch ich sehe ja dann auch immer zum einen jetzt diese Radfahrerfront und zum anderen gerade meine ehemaligen Kommilitonen und Leute, mit denen ich früher im Krankenhaus gearbeitet habe. Und dann sehe ich einfach so Sachen wie Desinfektionsmittel wird knapp, weil natürlich auch dann Privatpersonen Desinfektionsmittel kaufen, was eigentlich nicht unbedingt angebracht ist. Aber das sind halt dann so die Sachen, die mir dann auch so ein bisschen Bauchschmerzen machen, wie das noch weitergeht.
Ja, total. Also auch, ich finde es auch allgemein spannend zu sehen, wie jedes Land anders damit umgeht, an die wirtschaftliche Negativwelle, die da im Anschluss noch kommt, will ich gar nicht denken, wie viele Existenzen da wirklich in Probleme geraten werden. Auch so allgemein, ich sag mal, ich glaube, aktueller Stand, heute früh waren so knapp über 7000 Infizierte in Deutschland und man hört, dass die Dunkelziffer 4 bis 5 Mal so hoch sein soll. Und ja, es geht immer noch rasant hoch, die Fallzahlen. Es ist wirklich, wirklich spannend und komische Zeiten. Also ich merke auch bei mir selber, dass ich extrem gut darin bin, so andere schnell zu verurteilen und so zu sagen, ja, wie kann man denn so bescheuert sein und sowas machen, aber selber mich ganz oft bei Dingen erwische, wo ich mir dann denke, ja, okay, das ist jetzt gerade auch eigentlich nicht so schlau, aber das will ich mir nicht nehmen lassen. Ja. Und man ist halt so immer selber in diesem Zwiespalt, was macht man jetzt gerade? Also ich weiß zum Beispiel, also ich kann jetzt von meinem Leben nur darüber reden, ich war gestern früh noch bei meinem Kumpel Arne beim Personal Training, wo Leo auch so zu mir gesagt hat, ey, das ist eigentlich mega unverantwortlich, dass du jetzt noch Krafttraining machst.
Ja.
Und die haben zwar da alles immer desinfiziert, irgendwie so jede Stange und jede Hantelstange und jede Kettlebell, nachdem die jemand benutzt hat. Aber auch mit dem Hintergrund, dass wir nicht wissen, wofür wir gerade eigentlich trainieren, das ist natürlich schon, wo man sich denkt, das kann man sich eigentlich auch sparen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja gut, aber ich will jetzt auch nicht den ganzen Tag auf der Couch sitzen. Ne? Also
ja, ich glaub,
das ist halt schwierig.
Also es ist, glaube ich, so schwierig, die Balance zu finden zwischen einem Leben, das man jetzt einfach für eine Zeit lang durchhalten kann sozusagen, weil man ja auch nicht weiß, wie lange es anhält. Und zu vorsichtig zu sein, was ja dann auch wieder ins Gegenteil kippen kann, oder halt zu wenig zu machen und zu sagen, ja gut, das ist jetzt nicht riskant oder dieses ist jetzt nicht riskant. Also ja, ich finde halt nur diese Anti-Bewegung, die es jetzt gibt, dass Leute sich so für so Geheimpartys oder sowas treffen.
Nee,
ist halt einfach, das ist jetzt Quatsch.
Ja, nee, das stimmt.
Ja.
Also auch, nee, das ist auch so, also dass halt Leute sich darüber aufregen, dass Clubs und Bars geschlossen werden. So.
Ja.
Ja, ich glaube, Jan Böhmermann hat in dem Fest und Flauschig-Podcast gesagt, jede die Hand, die du nicht schüttelst, rettet einer Oma das Leben, um das so ein bisschen nett auszudrücken. Und das fand ich ganz cool. Also solche Sätze erreichen mich auch immer. Und ja, definitiv spannend. Auch nochmal auf den letzten Podcast zurückzugreifen, da lief ja noch Paris-Nizza. Da wollte ich auch noch ein paar Worte zu loswerden. Ich fand es einfach wahnsinnig, wie die UCI versagt hat in diesem kompletten Thema, finde ich. Also einfach und auch also speziell bezogen auf Paris-Nizza hat in meinen Augen Christian Prudhomme und die ASO echt viel an Glaubwürdigkeit so in meinen Augen verloren, da irgendwie versucht haben, mir Rennen ja einfach durchzudrücken bis zum Ende und auch sportlich gesehen, am Ende sind das halt 60 Leute zu Ende gefahren, war es halt auch. Paris-Nizza ist ja ein großes Rennen mit einem großen Namen. So, also das war halt auch dann nicht Sinn der Sache, meiner Meinung nach, sportlich gesehen. Und ja, der Allgemeinheit, der normalen Bevölkerung, das irgendwie zu erklären, dass Frankreich 3 Tage später eine Ausgangssperre geht, aber vor 3 Tagen sind die halt dann noch Radrennen gefahren. Ne?
Ja.
Ziemlich lächerlich. Krass, auch Glückwunsch natürlich an Maximilian Schachmann, aber ich habe mir da auch irgendwie so von, das habe ich auch nicht nur von der ASO vermisst, also dass jetzt Max im gelben Trikot vor seinem größten Erfolg seiner Karriere jetzt nicht gerade aussteigt, um ein Zeichen zu setzen, ist mir auch klar, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Deswegen einfach nochmal Glückwunsch. Und was ich auch mal an der Stelle sagen wollte, weil viele sagen, ja, da waren ja nicht mehr viele. Ich glaube, der hätte die Rundfahrt auch gewinnen können, wenn eine volle Besetzung da gewesen wäre, weil er einfach super in Form ist und der ist gerade auf dem Weg nach ganz nach oben, der Junge. Aber ja, so ein Roman Bardet oder so, der halt schon lange dabei ist, der da irgendwie auf dem 8. Platz in der Gesamtwerk rumhampelt, so. Keine Ahnung, als Franzose in Frankreich könnte man halt schon mal ein Zeichen setzen. Das habe ich auch irgendwie so ein bisschen vermisst. Jemand, der mal die Klappe aufmacht, weil der, ich habe ein Interview gelesen, da hat er sich beschwert. Aber dann denke ich mir, sehr gut, dann start halt nicht mehr nächsten Tag, ja. So. Unser Team Israel Startup Nation ist ja dann auch den letzten Tag nicht mehr gefahren, was sicherlich schon Anfang war, aber ja, die ersten 6 Etappen sind es halt trotzdem gefahren. Schwierige Situation für alle, aber ich fand es wirklich wahnsinnig, was da passiert ist. Und dann den größten Witz an der ganzen Geschichte fand ich dann wirklich, als eigentlich gefühlt eh schon jedes Rennen abgesagt wurde von den Veranstaltern und dann kommt die UCI irgendwie vor 2 Tagen um die Ecke mit einem Official Announcement. Ja, wir sagen jetzt bis zum 3. April alle Radrennen ab, wo ich mir denke, zu spät und zu wenig. Ey, was habt ihr gemacht? Wir alle gepennt wieder? Wahnsinn. Also, das wollte ich nochmal loswerden, weil mich das wirklich, dafür mache ich ja den Podcast, um auch mal was zu sagen, was mir nicht gefällt. Und das fand ich halt wirklich wahnsinnig, das so mitzusehen, mit anzusehen.
Ja, vor allem glaube ich auch, dass es jetzt in der Zeit, sage ich mal, das am wichtigsten ist, dass die Leute irgendwie so ein gewisses Sicherheitsgefühl haben. Und ich denke gerade, wenn alle Autoritäten da, sage ich mal, eine einheitliche Linie haben, dann gibt es halt einem irgendwie das Gefühl von Sicherheit. Wenn die einen das sagen und die anderen das sagen, dann hängt man irgendwie so ein bisschen dazwischen. Deshalb glaube ich, dass da so einheitliches Handeln ganz wichtig ist.
Ja, total. Und das ist auch mal was ich halt auch noch irgendwie finde, dass so, wenn man jetzt mal diese Existenzangst und die negative wirtschaftliche Welle, die ich gerade schon mal kurz angesprochen hatte, wenn man die vielleicht versucht, mal ein bisschen zu ignorieren, dann hat das Ganze schon was ziemlich Entschleunigendes auch, finde ich. Also, und für mich auch was total Beruhigendes, dass im Endeffekt doch jeder Mensch gleich ist. Und wenn so eine Ausgangssperre kommt, dann ist es völlig egal, wie viel Geld du hast oder ob du berühmt bist oder nicht. Bleib halt zu Hause mit deinem Arsch auf der Couch sitzen. Und auch so sporttechnisch gesehen, ich meine, die Bundesliga fällt aus, Formel 1, die Fußball-EM wird jetzt verschoben, Radsport. Es ist egal, was für eine Sportart du machst, es ist egal, was du irgendwie, ja, welche Sportart du ausübst. Das erdet dann irgendwie schon zu sehen, dass es wirklich auch alle betrifft und das ist halt die Linie, die auch gefahren werden sollte, finde ich. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht.
Ja.
Verrückt, ne?
Bleibt spannend.
Ja, bin ich auch mal gespannt.
Hände waschen.
Hände waschen, ja. Ja, genau, als du gerade reingekommen bist, das hab ich mir auch, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, aber da lief Big Brother, da hat Jochen Schropp, der Moderator von Big Brother, den Big Brother Mitbewohner.
Jetzt weiß jeder, was Rick Zabel so abends schaut.
Bewohnern, ey, 7 bis 8, da kommt nichts im Fernsehen, ey. Und habe ich ja schon im Podcast mit Pfingsti gesagt, dass ich eher Big Brother Haus gehen würde als Dschungelcamp.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall fand ich das wirklich spannend, weil denen wurde verkündet, was halt gerade hier draußen los ist. Und sich vorzustellen, dass man irgendwie Anfang Februar in so ein Haus gegangen ist, wo man komplett abgeschottet ist von der Außenwelt, und dann irgendwie einfach so von Latz geknallt bekommen. Ja, so sieht übrigens gerade momentan die Situation außen draußen aus. Finde ich auch schon heftig, ey. Also,
ja.
So, wenn man die Perspektive mal so einnimmt von den Menschen, schon Wahnsinn auch.
Ja, gerade wenn man, also Anfang Februar war bei uns so Team-Trainingslagerzeit, beziehungsweise wir sind aus Australien zurückgekommen. Da hatte man das schon auf dem Schirm und wir haben auch viele Gespräche darüber geführt im Trainingslager. Klar, mich hat dann auch irgendwie jeder darauf angesprochen, was ich so davon halte oder darüber denke. Und dann war klar, okay, Chongming Island wird abgesagt beziehungsweise verschoben. Aber da hatte man dann halt gleich diese Assoziation, okay, China ist so das Epizentrum und das Rennen wird jetzt verschoben. Aber da hat man ja überhaupt noch nicht dran gedacht, dass es dann wirklich Rennabsagen überall auf der Welt betrifft eigentlich. Und wenn man daran zurückdenkt und denkt, dass die jetzt eigentlich noch auf dem Stand sind, dann ja, muss es einen schon ein bisschen überrennen.
Ja, genau, das wollte ich nämlich auch sagen, dass wenn man sich überlegt, dass die Anfang Februar ins Haus gegangen sind und jetzt ist halt Mitte März, dann sieht man eigentlich, wie schnell dieser Virus vorangeschritten ist. Also auch, ich sehe es auch in meinen Podcast-Aufnahmen, dass so vor 2 Folgen hat es mich selber betroffen, weil ich in Quarantäne war. Davor hatte ich noch nie darüber geredet. Letzte Folge kam das dann so, dass alles eigentlich wieder gut, aber ein paar Rennen werden abgesagt und eine Woche später sieht es schon wieder ganz anders aus.
Ja.
Ist definitiv, glaube ich, dass es so schnell passiert und mit so einer Wucht ist für alle ziemlich schwierig, damit umzugehen. Und ja, ich weiß auch noch, wie ich aus Australien zurückgereist bin über Singapur und die Leute da schon mit Masken rumlaufen habe sehen und die haben Fieber gemessen und ich habe wirklich so mit André, ich habe dann geguckt, boah, ey, guck dir die Asiaten an, so ungefähr, so, die übertreiben wohl wieder völlig so. Und schämt man sich so ein bisschen für seine ganzen blauäugigen Aussagen, die man halt gemacht hat, weil es hat, glaube ich, keiner wirklich so kommen sehen, dass es so krass passiert.
Ja.
Gut, Frauenradsport versus Männerradsport. Willst du mal eine Lanze brechen für den Frauenradsport? Ich habe mir, was kannst du so für ein Statement mal raushauen?
Oh, ein Statement. Wir sind toll. nee, also ich glaube, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht in der Position, als müsste ich eine Lanze brechen für den Frauenradsport. Ich würde sagen, dass die Rennen und das Peloton für sich selber spricht. Also ich glaube, wir haben sehr viele beeindruckende Athleten im Feld. Zum Beispiel die aktuelle Weltmeisterin, aber auch all meine Teamkolleginnen, alle Mädels, mit denen ich mich so Tag ein, Tag aus messen muss. Ich würde sagen, jeder, der sich eine Meinung über den Frauenradsport bilden möchte, soll sich ein Frauenrennen anschauen. Ich würde sagen, unsere Rennen sind spannend, allein durch die Streckenlänge, die jetzt anders ist als bei euch, passiert halt eigentlich von Anfang an, geht's rund und mit Action. Und dadurch, dass wir klar auch, ich sag mal, verdienstbedingt ja noch nicht die Leistungsdichte haben jetzt im Männerradsport, weil es ja auch einfach viele Mädels im Peloton gibt, die halt einfach ohne, also neben dem Studium oder neben der Arbeit ihr Training machen und Rennen fahren, kann man ja nicht die gleiche Leistungsdichte haben wie bei den Männern. Das macht es halt trotzdem auch relativ spannend, würde ich sagen, für die Zuschauer.
Ja, ich habe mir nicht heute wirklich länger überlegt, welche Haltung ich hier einnehmen soll in dem Podcast. Ob ich, ehrlich gesagt, so meine, also ob ich eine politisch korrekte Meinung einnehmen soll.
Oder deine echte Meinung.
Ja, so ungefähr. Okay. So. Also ich meine, ich bin kein Kritiker des Frauenradsports.
Ja.
Aber es gibt schon auch Rennen, wo ich mir so denke, wow, so. Das ist ja jetzt wieder saulangweilig, aber es gibt natürlich auch Rennen, die super spannend sind, keine Frage. Aber was du gerade angesprochen hast, das erste Thema, dass man halt wirklich alles in eine Perspektive setzen muss.
Ja.
Wie du gerade gesagt hast, dass es bei euch 3, 4, 5 richtig professionelle Teams gibt, wo man auch normal verdient oder zumindest so im Frauen, ja, wie auch immer. Aber dann gibt es halt auch, wie du gerade gesagt hast, einfach bei euch Fahrerinnen im Feld, die studieren nebenbei oder arbeiten noch nebenbei. Und da breche ich gerne Lanze, dass es halt nicht erwartet werden kann, dass Frauenradsport so ungefähr wie Männerradsport ist. Also ich sag mal, im Vergleich das ja oft so, ob ich jetzt im Tennis ist für mich so das beste Beispiel, ob ich mir jetzt ein Tennismatch angucke, der Frauen oder der Männer, interessiert mich eigentlich gar nicht, weil ich beides super interessant finde. Im Triathlon ist es auch so, dass die Frauen dieselbe Distanz in Hawaii machen, wie die Männer und halt einfach 45 Minuten länger unterwegs sind, die Siegerin, was ja trotzdem eine super wahnsinnig krasse Leistung ist, weil die ja immer noch, weiß ich nicht, wie viele Männer damit weghaut. Und Frauenradsport hat auch so Rennen, wie das Weltmeisterschaftsrennen letztes Jahr in Yorkshire, was super spannend war, und es gibt ganz viele Rennen, die super spannend sind, aber ja, ihr habt, euch wird auch oft die Chance nicht so gegeben, natürlich euch so zu präsentieren. Also ich würde auch gerne mal eine 3-wöchige Rundfahrt der Frauen sehen. Also das verstehe ich nicht, warum es das zum Beispiel nicht gibt.
Na, ich glaube, da wird es halt auch schon schwierig, weil welche Teams kann halt für 3 Wochen Staff stellen, Fahrerinnen. Also da ist ja schon wieder das Problem, dass wir nicht die Kapazitäten haben, die dann die Männerteams haben.
Genau, aber da könnt ihr ja an sich nichts für. Da finde ich halt wieder, dass die UCI auch einfach es kann nicht sein, dass die Pro-Conti oder die Conti-Liga, also sagen wir Pro-Conti nicht, aber gehen wir mal auf die Conti-Liga im Radsport, das ist die dritte Liga, gefühlt manche Teams mehr Budget haben als ein Frauen-World-Tour-Team. Also ich finde, das kann halt nicht sein. Und ja, also Mindestgehalt im Frauenradsport sollte als allererstes eingeführt werden. Dann
gibt es jetzt bei den World-Tour-Teams.
Ja, okay.
Also es gibt
wo liegt das? Wo liegt das?
Oh Gott, selbstständig sind es, oh Gott, jetzt müsste ich lügen, 21.000.
Ja, aber guck mal, das ist ja nicht mal die Hälfte, oder das ist vielleicht gerade so die Hälfte von einem Neopro. Ich glaube bei uns, ich weiß es nicht genau, aber es ist so um die 50.000, würde ich schätzen. Zwischen 38 und 50.000, noch je nachdem, ob du Neoprofi bist, also Neueinsteiger oder schon länger dabei bist, dann ist es nochmal höher. Aber das ist ja schon mal ein Unterschied, ein großer.
Absolut, aber ich glaube, man wahrscheinlich kann man halt eine Entwicklung auch nicht zu stark forcieren, weil damit kann man den Sport halt auch kaputt machen. Also wenn du jetzt sagst, okay, wir setzen den Mindestlohn so und so hoch, dann kann halt auf einmal kein Team mehr das bezahlen.
Nee, das verstehe ich schon, ja.
Genau, deshalb, ich glaube, man muss halt schrittweise machen und man muss halt auch anfangen damit, dass man zum Beispiel die Rennveranstalter zwingt, dass es einen Livestream gibt. Genau. Weil nur mit einem Livestream kann man halt Sponsoren sagen, okay, schaut mal, wir kommen im Fernsehen. Ja. Es lohnt sich auch, uns zu sponsern.
So wie es jetzt in den belgischen Rennen der Fall war, zum Beispiel Omnipot Newsblatt, da habe ich das mitbekommen. Auch alle anderen Rennen werden eigentlich im Livestream gezeigt worden. Da muss man auch mal ein Lob an GCN aussprechen. Die, ja, zeigen, ja, die zeigen ja viele Frauenrennen, ja, auf YouTube, was echt cool ist. Und ja, ich hoffe einmal, das geht auch so weiter, weil ja, einfach ein Mindestgehalt für alle World-Teams, wie ich jetzt gerade gelernt habe, gibt es das schon, aber noch ein bisschen höher ansetzen, wär natürlich cool, also gleich mit den Männern. Ich verstehe auch, dass es nicht von einem aufs andere Jahr geht, aber genau, wenn die Entwicklung da schon in die richtige Richtung geht, ist das schön, aber ja, auch eine dreiwöchige Rundfahrt, die muss ja nicht, jede Etappe muss ja keine 120 Kilometer lang sein.
Nee, es ist, also ich meine, rein von der körperlichen Leistungsfähigkeit, wie man ja auch gut am Triathlon sieht, ist ja nicht so, dass Frauen irgendwie...
Genau, ihr seid ja nicht schlechter.
Genau, natürlich werden wir nie so schnell Radfahren wie ihr, weil es da einfach so gewisse, ja, physiologische Unterschiede gibt. Aber es heißt, also gerade über die Distanzen werden Frauen ja eigentlich doch wieder besser als Männer, also ja. Über längere Distanzen haben Frauen ja wieder Vorteile. Wie man an den Überdistanzrennen oder sowas wie so die ganzen Transcontinental auch sehen kann. Aber ja, grundsätzlich würde ich halt sagen, man muss halt aufhören, Frauenradsport mit Männerradsport zu vergleichen, weil
das ist ein anderer Sport.
Der Vergleich hinkt halt irgendwann, sondern ja, ich will mich mit Frauen vergleichen und nicht mit Männern. Und ich meine, klar kann man beim Tennis jetzt wieder ein gemischtes Doppel spielen, aber ich glaube, wenn du halt als Frau gegen einen Mann spielst, dann kann es auch schwierig sein.
Ja, aber nee, im Endeffekt hake ich dann da auch wieder ein, was du gesagt hast mit einem Livestream und mit einer Vermarktung.
Ja.
Ich glaube, wenn der Frauenradsport genau so ein Marketing wie der Männerradsport vielleicht hinter sich hätte und genauso viel Berichterstattung erfährt, dann wäre es auch total spannend, irgendwie eine Anne van der Breggen gegen eine Annemiek van Vleuten, nicht nur bei der Weltmeisterschaft, sondern auch bei den Klassikern jedes Rennen irgendwie so ein Duell zu sehen. Oder ja, in den Bergen ja die Duelle der Bergfahrerin oder ein Sprint, wo dann eine Christine Wild gegen Tanja Ehrath sprintet, weißt du, um den Sieg. Wenn das Spiel mitgespielt wird von allen, ja, dann wäre das natürlich super spannend auch für alle.
Ja.
Dann wäre das Standing da auch ein ganz anderes.
Also klar, ich denke mir, es muss halt von den Medien unterstützt werden, um da den Fortschritt voranzubringen. Aber ich würde sagen, die Entwicklung und eine sehr positive Entwicklung ist auf jeden Fall zu sehen. Allein schon in der kurzen Zeit, in der ich jetzt im Sport bin, sehe ich einfach, dass es vorangeht und wie sehr es vorangeht. Aber klar, hinken wir dem Männerradsport noch in Sachen Vermarktung, in Sachen Regeln, Aufstellung, so wie du jetzt sagst, Mindestlohn, der jetzt da ist, auch die ganzen Einteilungen, World Tour, Conti und so weiter, hinkt man noch hinterher, weil halt der Sport sozusagen jünger ist. Aber ich hoffe mal, dass es halt schnell geht, dass man da sich annähert vom Level.
Ja, hoffe ich auch. Auch gerade, weil jetzt das Team, wo du für fährst, das Team Canyon Swam, macht ja eigentlich für mich als Außenstehenden einen richtig geilen Job. Also nicht nur, dass ihr für mich so, dass ich gefühlt seit 3 oder 4 Jahren neidisch auf euer Trikot bin, mit dem ich gerne fahren würde. Was ja wirklich ein geiles Design hat. Und also von außen macht ihr für mich so von eurem Social-Media-Auftritt, von dem Marketing-Auftritt, macht ihr definitiv den besten Job so im Frauenradsport. Obwohl Track macht auch einen ganz cool, die sind auch gut unterwegs, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall deutlich besser als sehr, sehr viele Männerteams sogar. So alleine was, also auch wie das, was du schon gesagt hast, das Spiel mit Swift so, dass ihr da, also den Partner, dass ihr euch da wirklich coole Events hin und her spielt. Das macht ihr schon echt cool und das verdient auch einfach mehr Aufmerksamkeit. Und ich muss auch daran denken, wie die bei der Bahnweltmeisterschaft jetzt zum Beispiel, wie die Frauen und gerade der Kurzzeitbereich, also der Sprintfrauenbereich, eigentlich den Männern, die bis auf Theo Reinhardt und Roger Kluge die Bronzemedaille, natürlich auch Respekt dafür, im Madison gewonnen haben, haben die aber dem Männerbereich ganz schön den Arsch gerettet, muss man ja sagen. Also eigentlich alle Medaillen, die gekommen sind, kamen ausschließlich aus dem Frauenbereich, bis auf die eine, die ich gerade angesprochen hatte. Und hilf mir mal kurz auf die Sprünge, wie hieß die dreifache junge Weltmeisterin? Pauline Grabosch. Ach so,
Pauline Grabosch,
ja. Lea-Sophie Friedrich und die Emma dritte im Bunde, Emma Hinze, genau, der Name kam mir jetzt gerade nicht, sorry dafür. Die werden einmalige, zweimalige und dreimalige Weltmeisterin bei einer Heim-WM und ich glaube, ich habe irgendwie montags Frühstücksfernsehen ARD geguckt und da kam so 1:20 im Bericht drüber. Ich mir dachte, ey, Emma Hinze mit 22 Jahren ist jetzt gerade dreifache Weltmeisterin geworden. Das kriegt nicht die Welle an Begeisterung, die es verdient hätte. Und natürlich reden wir jetzt wieder über Bahnradsport, was auch nochmal eine andere Geschichte ist, aber ja, es ist dann oft schade, das irgendwie so zu sehen und weil man weiß, wie hart die trainieren und wie viel die machen, dann haben die es sicherlich verdient und ich fand es schön, dass Christina Vogel da war und das gut gepusht hat, das war wirklich schön zu sehen.
Ja.
Und ja, auch deine Teamkollegin Lisa Klein zum Beispiel, die ja auch wirklich von der Straße zum auf der Bahn oft switcht und unterwegs ist.
Genau.
Die bei Lisa bekomme ich das natürlich öfter mal mit, auch im Trainingslager Mallorca, die genauso wie bei dir, ihr trainiert ja genauso wie wir und fahrt mit uns mit im Training in den Gruppen und ihr opfert ganz genauso viel und das bricht einem natürlich immer so ein bisschen das Herz dann, wenn man irgendwie dann sieht, dass der Ertrag ein ganz anderer ist am Ende. Weil ihr seid halt Weltklasse, wenn ich zum Beispiel jetzt auf mich beziehe. Ich bin halt Durchschnittsfahrer so, aber habe dann gefühlt trotzdem manchmal irgendwie höheren, eine Aufmerksamkeit auf mir drauf als jemand, der halt Weltklasse im Frauenradsport ist. Und das ist halt dann schon krass zu sehen, ja.
Ja, also ich glaube, da bin ich ja auch wieder in der privilegierten Lage. Zum einen, dass ich halt mit Canyon SRAM halt wirklich eines der Top-Teams habe und ich jetzt persönlich keine nettes Gefühl habe, dass ich irgendwie groß benachteiligt bin. Natürlich weiß ich, dass im Männerbereich mehr Geld verdient wird als im Frauenbereich, aber da habe ich halt auch wieder das Glück, dass ich halt weiß, okay, ich habe danach einen sicheren Job, ich werde als Ärztin gut verdienen. Aber klar tut es mir dann eher für die Mädels, die ich im Peloton sehe, wo ich halt wirklich sehe, wie gut die auch sind und einfach weiß, die verdienen nichts, weil sie in kleineren Teams sind und weil es eben noch die Unterschiede zum Männerradsport gibt. Klar bricht mir das dann irgendwie das Herz, dass sie halt wirklich jahrelang oder viele Jahre für den Sport in Anführungsstrichen opfern und der Ertrag halt gegen Null geht.
Ja, es ist schon oft unfair einfach, genauso wie eine Lizzie Danyon mittlerweile, früher noch Lizzie Armistead. Das ist auch so verrückt für einen als Mann, weil das ja für uns niemals ein Thema sein wird, mal ein Kind zu kriegen. Ja. Also wir schwängern halt unsere Freundin und dann kriegt die das Kind aus so. Und ihr als Leistungssportlerin wirst du halt einfach mal ein Jahr raus. So, ne? Und man sieht jetzt bei Lizzie auch, die fährt wieder gut, aber ist ja bis jetzt nicht auf das Niveau gekommen, wie sie vorher war. Und ist ja auch gar nicht schlimm, aber alleine so ein Opfer hinnehmen zu müssen in dem Sinne, also Opfer, das hört sich jetzt so negativ an, ist ja gar nicht, ich meine, das ist wahrscheinlich das Schönste der Welt, wenn man ein Kind kriegt, aber so diese Zwangspause hinnehmen zu müssen, das ist dann schon das ist ja schon ein Riesennachteil, den ihr da zum Beispiel schon habt. Und,
klar, ich meine, zum einen hast du es in jedem Job im Endeffekt. Du wirst halt in der Zeit, in der du gerade deine Karriere pushst, egal ob du als Anwältin, Ärztin, Ingenieurin arbeitest oder als in jedem anderen Beruf, du wirst halt eigentlich in der Phase, in der sich gerade so die Spreu vom Weizen trennt, sage ich jetzt mal, und die Männer halt einfach buckeln können, musst du dich halt auch gleichzeitig noch entscheiden, will ich Familie, ja, will ich irgendwie mit 35, wenn es dann langsam schon auf die Risikoschwangerschaft zugeht, erst ein Baby bekommen. Und das hat man in dem Radsport natürlich noch extremer, weil dein Körper halt da im Endeffekt ja, ja, dein Kapital ist.
Ja, ja, na klar. Ja, und wer weiß, ob Leistungssport da, das wirst du besser wissen als ich, Leistungssport bei einer Frau, ob das überhaupt da hilft, bei einer Schwangerschaft, um schwanger zu werden. Also ist das ein Nachteil, weißt du das?
Naja, ich meine, ich kann auf jeden Fall sagen, dass viele Mädels, die ich kenne aus meiner, egal ob Triathlon oder jetzt auch Radsportzeit, ihre Periode nicht mehr bekommen. Und natürlich kann man immer schwanger werden, auch wenn man seine Periode nicht hat, denn der Eisprung kommt vor der Periode. Aber grundsätzlich hilft es natürlich nicht, wenn man keinen natürlichen Zyklus hat, dann schwanger zu werden.
Ja, krass. Aber jetzt geht es aufs Halbwissen bei mir zu, von daher gehe ich ganz schnell wieder von dem Thema weg. Lass uns doch nochmal über dich vor allen Dingen reden. Ich habe jetzt ganz schön viele Parolen geschwungen auch. Die UCI macht auch nicht alles schlecht, aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen. Deswegen, falls das jetzt wieder irgendein Journalist hört, zerreißt das nicht. Das finde ich sowieso, das muss ich auch mal sagen. Einfach einen Podcast zu hören und daraus dann Statements zu nehmen und einen Bericht daraus zu machen, ist auch einfach mal schlechte journalistische Arbeit, Leute. Hört auf damit.
Beziehungsweise, ich glaube, das ist Journalismus manchmal, weil da hat sich ja auch der Professor Drosten drüber beschwert, dass er über die spanische Grippe und über Schulschließungen während der Zeit der spanischen Grippe gesprochen hat. Und dann wurde das, was er da gesagt hat, auf den Coronavirus jetzt umgemünzt. Das heißt, er hat über ein anderes Jahrhundert gesprochen und über eine andere beziehungsweise über eine andere Pandemie. Und der Journalist hat einfach eine Aussage zum Coronavirus draus gemacht. Das heißt, Journalismus scheint so zu funktionieren.
Wahnsinn. Ja, dann gute Nacht. Gute Nacht. Also ich weiß auch nur, dass, also Beispiel, Live-Podcast in Köln stand, glaube ich, einen Tag später, ich weiß nicht mehr in welcher Kölner Zeitung, einfach nur irgendwas wieder weil wir kurz über Jan Ulrich geredet haben, Radprofi sagt, Jan Ulrich geht's gut, so ungefähr.
Ja.
Ich mir denke, ey Leute, so, wir haben einfach wirklich eine richtige, ganz normale Aussage getroffen, da war nichts Interessantes dran, einfach so, hoffentlich geht's ihm gut, hoffentlich kommt er mal zurück, dann machen die einen Bericht draus, und dann denkst du, ey, habt ihr nichts zu tun, ey. Wahnsinn. Das war jetzt aber nicht, worüber ich reden wollte. Ich wollte nochmal persönlich zu dir kommen, weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, als ich die Folge mit dem Basti Marx aufgenommen habe, okay, da kann ich auch nochmal kurz sagen, gute Besserung an Basti.
Oh ja, gute Besserung, Basti.
Der hat sich das Schlüsselbein gebrochen am Sonntag bei einer Trainingsausfahrt mit Dr. Dirk Tenner, der letzte Woche bei mir zu Gast war. Und meiner Wenigkeit sieht so aus, als wenn ich nach André Greipel jetzt auch Basti Marx auf dem Gewissen habe, der Schulterkiller.
Also werde ich doch nicht mit dir trainieren.
Ey, ich war bei dem, also bei André war ich 0,0 dran schuld, da hatte ich gar nichts mit zu tun. Und bei Basti vielleicht ein bisschen, aber das war auch nicht extra, das verzeiht er mir schon.
Der muss halt auch auf Scheibenbremsen
umstellen. Ja, geh auf Scheibenbremsen, Basti. Brems frühzeitig, ich fahre mir nicht hinten rein, Junge. Nee, ja, gute Besserung an der Stelle. Aber der, als ich die Folge mit dem aufgenommen habe, das hat mich echt, da habe ich echt danach drüber nachgedacht. Wir haben über vieles Allgemeines geredet und dann hat er mich so gefühlt beiseite genommen und zu mir so gesagt, du Rick, wenn du jetzt mal 3 Monate nur für diesen Sport leben würdest und dafür trainieren würdest, was meinst du, könntest du erreichen? Weil ich sehe irgendwas in dir. Ich sehe, du kannst auch mehr als anfahren, du kannst auch selber Radrennen gewinnen und so. Glaub an dich, mach was. Und als ich wusste, dass du jetzt hier zu Gast bei mir der Gast bist, da sind mir so dieselben Gedanken hochgekommen, andersrum, weil ich mir halt, wie gesagt, du bist mir das erste Mal aufgefallen, als du Fixgear-Rennen gefahren bist. Da muss man ja einen guten Sprint haben und jetzt auch auf Swift, die Swift Academy gewinnt man ja auch einmal nicht einfach so. Also da muss man ja wahnsinnig gute Werte haben, weil da geht es ja einfach nur um die Werte. Und Das werden jetzt vielleicht deine Teamkollegin und dein Teamchef nicht so gern hören. Aber ich will dir sagen, du musst, glaube ich, manchmal auch, also das ist jetzt ganz, vielleicht kannst du mich da auch korrigieren, aber ich finde, du bist so der loyalste Teammate. Du arbeitest immer so krass und raust dich komplett für dein Team auf. Und dann denke ich mir manchmal so, Tanja, ey, so zwei Drittel weniger, wenn du im Sprint damit ankommst, du kannst auch ein richtig geiles Ergebnis fahren. Das hast du ja auch schon oft gezeigt. Du warst zumal Vierter auf einer Etappe in Colorado, letztes Jahr Sechster in einem World Tour Rennen in China am Ende. Und ich glaube, an einem guten Tag kannst du auch mal so ein Eintagesrennen im Sprint abschießen. Das glaube ich wirklich. Und sicherlich ist es nicht leicht, wenn du erst so zwei, drei Jahre dabei bist und dir dann immer gesagt wird, du musst das machen, du musst dies machen. Aber ich glaube, du kannst das auf jeden Fall.
Ja, erstmal danke. Ich würde sagen, das ist halt auch eine krasse Entwicklung. Ich meine, das ist jetzt mein drittes Jahr im Sport. Ich merke ja jetzt, dass ich mich aktuell, jetzt kann ich es natürlich nicht abrufen, aber dass ich mich jetzt in Het Nieuwsblad schon so viel anders gefühlt habe im Rennen als letztes Jahr um die gleiche Zeit. Und das Jahr davor habe ich nur ums Überleben gekämpft. Ich meine, dadurch, dass ich eben nicht im Radsport groß geworden bin, dass ich eigentlich nie in einem Peloton wirklich gefahren bin, war ich halt vor allem im ersten Jahr eigentlich nur damit beschäftigt, da irgendwie durchzukommen und war froh, wenn ich was fürs Team machen konnte. Im zweiten Jahr war es dann schon anders, dass ich halt wirklich sagen konnte, okay, ich kann helfen, wir können GCs gewinnen, wenn ich meine Arbeit gut mache. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ich dann, wie bei den Rennen in Colorado oder auch in China, dass dann halt wirklich gesagt wird, Tanja, okay, wir wissen, du kannst einen guten Sprint fahren. Heute, wenn es einen Bunch-Sprint gibt, fahren wir für dich. Dass ich dann manchmal vielleicht noch ein bisschen mehr meine Beine schonen könnte. Oder gerade in Colorado bin ich dann auch es gab halt bei den Prime-Sprints relativ viel Geld. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir nehmen sowohl die Prime-Sprints mit und gehen aber auch aufs Finale. Und das tut dann halt doppelt weh. Vor allem, die Rennen sind ja alle ungefähr auf 2,4, 2,5. Da erholst du dich halt auch einfach nicht mehr wirklich gut. Wenn du dann zwei Prime-Sprints gefahren bist und dann aufs Finale gehst, also gerade bei der dritten Etappe bin ich aus dem Sattel gegangen und dann habe ich gekrampft, habe mich wieder hingesetzt und habe versucht, im Sitzen so viel Watt rauszudrücken, wie es geht. Aber ich habe halt das Gefühl, ich musste mich jetzt erstmal beweisen, um auch zu zeigen, okay, ich kann bei einem Rennen mit ankommen und ich kann da sein, wo ich sein muss, in einem Leadout, um halt auch zu zeigen, vielleicht kann man auch mal ein Rennen für mich fahren. Und das Vertrauen wurde mir letztes Jahr schon gegeben, als auch jetzt bei der Tour Down Under. Und dass ich jetzt dann ein Ergebnis abliefere, das ist jetzt dann meine Aufgabe.
Ja, aber hast du doch schön gesagt, dass du eigentlich dich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt hast und jetzt mit dem zwei vierten Plätzen, im sechsten Platz in guten Rennen schon eigentlich gezeigt hast, dass du es kannst. Und wenn die Entwicklung weiter so geht, wie ich gesagt habe, so Fix-Gear-Rennen, Swift Academy kommt ja nicht von irgendwo her. Ja. Du kannst ja sicherlich einiges. Und ich rede jetzt nicht von einem Weltmeisterschaftsrennen so, was wäre natürlich richtig krass direkt. Aber ja, bei einer Etappe, bei einer schönen Rundfahrt, weißt du, wo mal die Chance gibt, traue ich dir das auf jeden Fall zu und würde mich freuen, das zu sehen. Ich verfolge das auf jeden Fall weiter.
Mich würde es auch sehr freuen.
Dann geht's weiter mit deinen persönlichen Erfahrungen als Profi-Radsportlerin. Was würdest du denn so als den schönsten Tag oder die schönste Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast im Profifeld, beschreiben?
Die schönste Erfahrung? Ich glaube, das war Bene Ladies letztes Jahr, 2019, als wir in die letzte Etappe, Lisa das Leader-Jersey, also wir haben den GC angeführt, wir waren aber nur noch zu viert und es war klar, dass ich die Zwischensprints gewinnen soll und Amy Peters die Bonussekunden klauen soll sozusagen, weil nur die dazu gereicht hätten, uns den GC zu stehlen. Und dementsprechend hatte ich vor dem Rennen schon relativ viel Druck, weil ich wusste, okay, ich muss mich jetzt mit Amy Peters, aktuell Europameisterin, schon gegen eine gute Sprinterin durchsetzen und gleichzeitig halt auch meine Arbeit machen und das Rennen irgendwie von vorne kontrollieren, wenn eben nur noch so wenige Mädels da sind. Und ja, da war ich schon sehr nervös. Und dass das dann alles so gut geklappt hat und wir dann mit dem GC nach Hause gegangen sind und ich halt wirklich 1:1 sehen konnte mit dem Sprint, den ich dann gewonnen habe, mit dem Zwischensprint, dass ich dann meinen Teil dazu beigetragen habe, war eigentlich schon sehr, sehr schön, weil das, glaube ich, auch das, was vielen von außen dann, glaube ich, selten bewusst ist, wie groß eigentlich der Teamanteil im Radsport ist. Und man sich selber ja auch manchmal schwer tut, wenn sich selber dann zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich einen Teil dazu beigetragen, war, glaube ich, so der schönste Moment, würde ich sagen.
Schön. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich euch mal, ich hatte ja ein paar Mal schon die Gelegenheit, euch irgendwie näher beim Rennen zuzusehen oder nach der Kalifornien-Rundfahrt, weil wir ja letztlich auch noch auf Canyon unterwegs waren, hat man eine Pressekonferenz oder nicht eine, keine Pressekonferenz, eine Autogrammstunde für die Fans so zusammengehalten.
Ja, du als Erik Zabel.
Ja, auch ja, eine lustige Story. Mir wurden Autogrammkarten gemacht, wo Erik Zabel drauf gedruckt wurde. Und ich habe dann auch keine einzige unterschrieben.
Das doch, du hast das E doch, glaube ich, ja, mit dem Edding weggekritzelt und dann.
Ja, vielleicht ein, zwei. Aber ich fand die nicht cool.
Nee, war auch nicht
so. Wie auch immer. Aber von außen habe ich das Gefühl, dass ihr, auch weil ihr natürlich noch eine kleinere Gruppe seid, wir haben jetzt zum Beispiel bei mir im Team 30 Fahrer, wie viele Fahrerinnen seid ihr?
Wir sind 16.
16. Also, dass ihr schon noch einen krasseren Teamzusammenhalt habt, als es in einem Männerteam der Fall ist. Also, dass ihr auch, also vielleicht gibt es auch mal Zickereien, das musst du besser wissen als ich, das gibt es ja bei uns Männern genauso, aber ja, dass irgendwie schon ihr so eine kleine Familie seid und auch wenn ihr im Trainingslager zusammen seid, dass ihr euch immer gut versteht und ihr schon eine kleine Familie seid und einen richtig guten Zusammenhalt habt.
Ja, absolut. Also ich meine, ich kann nicht beurteilen, wie sich es in einem Männerteam anfühlt, aber ja, gerade auch, ich habe ja dann im ersten Jahr in Girona gewohnt und habe mich ja wirklich so ein bisschen verloren gefühlt, weil mein Tag war vorher voll irgendwie mit Training, Uni, am Wochenende habe ich gearbeitet oder bin Rennen gefahren und auf einmal war so, okay, du bist jetzt Profi, du trainierst jetzt. Und irgendwie wusste ich gar nicht, was passiert jetzt eigentlich, wie muss ich meinen Tag gestalten und dann habe ich ja damals mit Lea Thor-Wilson und Alexis Ryan zusammen gewohnt und es war einfach, ja, es waren damals halt einfach die Personen, mit denen ich am meisten Zeit verbracht habe und die mir da einfach so den Weg ins Pro-Peloton geebnet haben und mich irgendwie so an die Hand genommen haben. Und mit Alexis bin ich bis jetzt auch immer noch super befreundet. Wir haben uns jetzt auch in Girona eigentlich wieder regelmäßig gesehen. Viele von unserem Team wohnen ja in Girona und wir treffen uns dann abends, wir gehen zusammen Radfahren. Also ich glaube schon, dass es ein relativ enges Verhältnis ist. Ich würde sagen, so wie du auch mit deinen Kölner Jungs, dass man halt, sobald man irgendwie nah beieinander ist, dass man sich auch sieht und dass man sich gut versteht. Und ja, man hat ja auch irgendwie ein relativ unstetes Leben und meine Freunde von der Uni sind eh irgendwie überall in Deutschland verstreut. Meine anderen Freunde von der Schulzeit arbeiten und haben eigentlich ein relativ geregeltes Leben und du bist dann halt irgendwie im Januar in Australien, im Februar in Spanien, jetzt zwar mal zu Hause, aber viel unterwegs und dann hilft es ja auch, Teamkollegen zu haben, die halt eben das gleiche Leben haben, um ja, dich auch mit denen auszutauschen. Und ich glaube, ja, seine Teamkollegen sieht man ja auch einfach sehr viel regelmäßiger als andere Leute, die einem nahestehen.
Ja, klar. Also es werden sehr, sehr gute Freunde. Es wird gefühlt eine zweite Familie und man teilt natürlich auch Sorgen und ja, Zweifel, ja, oder auch schöne Gefühle miteinander. Das verbindet natürlich, klar. Aber dadurch, dass ihr so einen kleineren Kreis noch habt und auch ja viele in Girona sind, bei uns sind schon sehr viele verteilt, verstreut. Ich glaube, den Vergleich, den du gerade gezogen hast mit den Kölner Jungs, das passt ganz gut. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Da habe ich gar nicht dran gedacht, stimmt, dass du ja eigentlich, das vergesse ich auch ganz oft, das ist ja auch, was Leo, glaube ich, so bei mir aufregt, dadurch, dass ich, seitdem ich 17, 18 bin, einfach dieses Profileben kenne von, ja, Training und dann fertig, dass mein ganzes Leben halt so ist und ich das normale Leben noch nie so wirklich hatte. Du hast ja wirklich studiert, gearbeitet und bist dann einfach so von einem auf den anderen Moment in das Profileben reingeworfen worden.
Ja.
Das ist heftig, oder?
Das war mega seltsam. Also auch einfach dann, klar, Girona so als Radsport-Hochburg und
hast du dich arbeitslos gefühlt? So ein bisschen? Oder wie, ja, wie kann man das vergleichen? Oder wie Urlaub?
Ja, es ist halt, also am Anfang war es ja erstmal, ich hatte ja mega Trainingsrückstand aufzuholen. Also ich habe jetzt mal in meinen Training-Peaks reingeschaut von 2017. Ich kam dann irgendwie von so einem CTL, das ist so ein bisschen der Wert, der so die letzten 40 Tage, glaube ich, des Trainings immer zusammenfasst, von 40. Und jetzt bin ich immer bei so einem Wert von irgendwie 120. Und als ich da ins erste Trainingslager gefahren bin, war ich jeden Tag einfach nur völlig am Ende. Und musste eigentlich erstmal mich so ein bisschen auf diese Ebene hocharbeiten, damit ich überhaupt in so einem Rennen dann mitfahren kann. Das war dann natürlich am Anfang super anstrengend. Aber wenn man sonst gewöhnt ist, dass der Tag sehr früh beginnt, weil als ich dann, klar, das letzte Jahr habe ich auch gearbeitet und gerade in der Chirurgie geht normalerweise der Tag um 7 los, also um 7 ist Frühbesprechung. Das heißt, ja, 7 sehe ich jetzt sehr selten, sage ich mal, auf meinem Wecker. Und damals saß ich schon in einer Frühbesprechung oder stand im OP. Da hat sich halt schon einfach viel geändert. Und das war ein krasser Unterschied einfach zu vorher.
Ja, glaube ich dir. Wahnsinn, ey. Das ist echt.
Aber man gewöhnt sich schnell. Also, das heißt, man gewöhnt sich schnell dran, aber man.
Ja, aber ist schon natürlich ein ganz anderes Leben auf einmal. Aber ich glaube auch im Nachhinein wieder eine super tolle Erfahrung, dass du sowohl mal das Leben als auch das.
Ja.
Also das normale Leben als auch das eines Profisportlers leben durftest. Und,
ich glaube manchmal, dass ein Profisport ist so ein bisschen wie studieren. Wenn man nicht unbedingt Medizin studiert. Deshalb, als Medizinstudent ist ja auch so, Medizinstudium ist ja mega verschult. Also man kriegt am Anfang des Semesters seinen Stundenplan. Die meisten Tage bist du irgendwie von 8 bis 6 in der Uni. Und dann läuft dein Leben halt so drumherum. Und in den Semesterferien macht man dann irgendwelche Formulaturen, arbeitet im Krankenhaus. Und ich habe mich da schon manchmal so ein bisschen verloren gefühlt. Aber jetzt bei anderen Studenten, die machen ihren Stundenplan ja selber. Da gibt es teilweise keine Anwesenheitspflichten. Da muss man sich ja auch wirklich selber so den Tag planen und selber sagen, okay, das muss ich jetzt zu dem Zeitpunkt gemacht haben und das muss ich bis dahin gelernt haben. Und ich glaube, so ist halt mit dem Profisport auch ein bisschen. Es läuft halt alles eigentlich in Eigenregie. Dir guckt keiner auf die Finger, aber du musst halt deine Leistung an dem Tag abliefern, genauso wie im Studium auch bei Prüfungen. Und ich glaube, entweder geht man da drin verloren, wie manche Studenten dann auch, oder man kann damit umgehen und blüht dann da drin auf. Und am Anfang war der Unterschied für mich, oder war wahrscheinlich einfach der Umschwung schwer, aber jetzt mittlerweile habe ich meine Routinen, weiß, worauf ich achte, habe jetzt auch hier meine Trainingsgruppe, mit der ich fahre. Und das macht es natürlich jetzt für mich viel einfacher und, glaube ich, auch einfacher, dann weiterhin Fortschritte zu machen, weil man einfach angekommen ist und auch nicht. Also im ersten Jahr habe ich extrem den Sinn hinterfragt von dem, was ich da mache und ob ich das jetzt machen darf. Und ich hatte eigentlich so ein konstantes, schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich müsste ja jetzt arbeiten. Und jetzt mache ich irgendwie sowas gefühlt sehr Egoistisches wie Profi-Radsport. Und mache ich das überhaupt gut, weil ich konnte keine Ergebnisse nachweisen oder sonst irgendwas. Und das war, glaube ich, gerade im ersten Jahr so ein richtiger Kampf in mir drin. Und im zweiten Jahr ist es schon ruhiger geworden in meinem Kopf. Und jetzt konnte ich dann halt wirklich sagen, okay, ich bin Profi und das ist gut so. Und ich mache meine Arbeit und ich bin viel unterwegs und ich mache mein Training. Und jetzt ist ruhig geworden in meinem Kopf.
Schön zu hören. Also diese Sinnfrage und das Mentale kann ich gut nachvollziehen. Also dass du gerade wenn du aus einem sehr gesellschaftlich wichtigen Job wie einer Ärztin kommst und dann nur noch eigentlich Rad fährst, kann ich das gut nachvollziehen, was du da sagst. Und kann mir das auch echt. Also ich kann es mir natürlich schwierig vorstellen, aber ich glaube, ich kann mich ganz gut hineinversetzen und das mir vorstellen, wie das war. Auch mit dem Trainingsrückstand, das ist krass, da habe ich nie dran gedacht. Wenn man sieht, wie ich gerade gesagt habe, so Fixgear und Zwift, das ist natürlich alles sehr auch schnell und nicht ausdauernd. Also wie lange geht das? Eine Stunde?
Ja, die meisten Sachen schon, ja. Und also die Fixgear-Rennen sind sogar kürzer. Deshalb habe ich ja auch gesagt, neben dem PJ, man kann nicht so viel trainieren, aber so für einen 30, 40 Minuten Crit geht es eigentlich immer. Ja. Und klar, jetzt auf einmal dann halt Rennen von der Länge oder auch mein erstes Etappenrennen. Ich bin ja, hatte das so eine Belastung, kannte meinen Körper nicht, bis ich 28 war. Ich dachte, wieso, also nach dem ersten Rennen, das war dann auch Healthy Aging Tour oder ehemals Energiewacht Tour, schon relativ hart, viel Crosswind Action. Und ich dachte nach der ersten Etappe, wie soll ich denn morgen wieder aufs Rad gehen? Also
ja, und ich glaube, das kann sich so einen, den mentalen Druck, den man sich auch in so einer Situation macht, den mentalen Stress, das kann sich ein Außenstehender sehr, sehr schwer vorstellen. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich damals auf die Sportschule nach Erfurt gewechselt bin und wirklich von so einem 15-jährigen Couch-Potato gefühlt, oder nee, so alt war ich noch gar nicht, 14-jährigen Couch-Potato, der halt auch einfach so seine Kriterien in NRW aus Spaß gefahren ist, die 15, 20 Kilometer lang waren. Und halt vielleicht einmal die Woche noch eine Stunde mit deinen Kumpels durch die Gegend gefahren ist und dann war auch eigentlich mehr irgendwie Klingelstreiche spielen oder zur Eisdiele fahren, das hatte nichts mit Training zu tun. Auf einmal in so einen Sportschulsystem geworfen zu werden, wo es nach System trainiert wird und dann stand irgendwie 60, 80, 100 Kilometer auf dem Programm damals. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich ein Dreivierteljahr das Gefühl hatte, einfach komplett überfordert zu sein mit der kompletten Situation dieser Trainingsgruppe erstmal klarzukommen. Und erstmal in dieser Trainingsgruppe Fuß zu fassen, war schon ein Riesending und oder super schwer auch für mich. Und dann nebenbei die Schule unter den Hut zu kriegen noch damals und das alles als Jugendlicher und dann auch, wie du sagst, dass du dann auch mal Tage hast, ins Bett gehst, wo du denkst, boah, ich kann gar nicht mehr, wie soll ich das morgen schaffen? So lang ist die Nacht nicht, dass ich mich regenerieren kann. Ja. Und auch dann irgendwie an dem ganzen Zweifeln, das kann ich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Auch wenn ich das ja als Teenager durchgemacht habe, wo das eigentlich...
Ja, aber da finde ich es halt noch viel krasser. Also
denkst du? Ich denke, dass es Erwachsen auch krass ist irgendwie.
Ich dachte, weil als ich angefangen habe und dann meine jüngste Teamkollegin damals war Christa Riffel, die war damals 19. Ja. Und ich habe ja dann auch, ich habe die Ausbildung gemacht, wo ich ja, du wirst ja auch ins kalte Wasser geworfen, auf einmal Arbeit, Vollzeit und dann auch in einem Krankenhaus. Kann ja auch manchmal sehr... krasse Erfahrung sein und sehr überfordernd. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt. Dann mit dem Medizinstudium das Gleiche, auch wieder ins kalte Wasser und irgendwie ist alles neu und du bist auf einmal auf dich alleine gestellt. Meine Eltern haben auch keinen akademischen Hintergrund. Ich war eine der ersten in der Familie, die studiert hat. Da war es dann einfach so, wie funktioniert Studieren denn überhaupt? Und dann kam auf einmal der Radsport und dann dachte ich, okay, ich bin jetzt eigentlich eine gestandene Frau mit 28. Ja. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie krass es mich unter Druck setzt. Halt auch dieses Gefühl, es beobachtet jetzt irgendwie jeder. Natürlich ist es auch, man nimmt sich selber immer ein bisschen zu wichtig, aber ich hatte halt das Gefühl, ich will irgendwie beweisen, dass die Swift Academy funktioniert und ich will das jetzt gut machen. Ja. Dann hast du einen inneren Druck, der, glaube ich, immer höher ist als der Druck, der von außen kommt.
Ja, definitiv.
Aber dann halt auch gleichzeitig den von deinen Teamkolleginnen, weil die wollen nicht mit 5 Fahrerinnen am Start stehen, sondern mit 6. Ja, ja. Und denen ist egal, ob du keine Erfahrung hast, sondern die wollen, dass du im Leadout da bist. Ja. Und ich bin, glaube ich, perfektionistisch veranlagt. Deshalb wollte ich das halt auch einfach gut machen. Dann hast du gleichzeitig noch den Druck vielleicht von der sportlichen, das heißt, es war jetzt nicht schlimm, weil mein sportlicher Leiter wusste ja, was er von mir erwarten kann und hat es auch, glaube ich, realistisch eingeschätzt. Aber klar, dann sind halt auf einmal viele Leute, die viel von dir wollen und du hast das Gefühl, ich kann das ja jetzt nicht irgendwie nachholen. Also im Studium, wenn du merkst, ich habe da Mängel, dann setzt dich halt einfach eine komplette Nacht in die Bib und holst es nach. Aber wenn du merkst, okay, mein Mangel ist jetzt, dass ich nicht weiß, wie ich mich in einem Peloton bewege und dass ich nicht weiß, wie ich in einem Sprint reinhalte. Du kannst nicht sagen, okay, das ist jetzt Fleißarbeit, ich gehe jetzt in die Bib und hole das nach. Ja. Sondern das funktioniert halt nur durchs Rennen fahren. Ja. Und das war für mich, glaube ich, schwer zu verstehen, dass ich jetzt halt einfach machen muss, was ich jetzt gerade mache und das dadurch besser wird. Aber ich jetzt erstmal, ich kann mir Rennen anschauen, aber wie sich es dann selber anfühlt, das wird sich dann zeigen, wenn ich wieder an der Startlinie stehe. Und das war für mich als Streber vielleicht ein bisschen auch schwierig.
Ja, und ich glaube auch, wie du sagst, mit diesem Backup-Plan Ärztin in der Tasche, finde ich es dann umso krasser, dass du nicht hingeschmissen hast, weil das lag ja vielleicht nicht. Es wird ja sicherlich Momente gegeben haben, wo du vielleicht auch mal gedacht hast, du, ey, warum tue ich mir das eigentlich gerade an? Ich kann ja auch einfach mein ganz normales Leben weiterführen. Oder war das nicht so?
Nee, also ich glaube das ist auch wieder sowas, wo ich sage, dass ich froh bin, dass es so gelaufen ist und dass mein Leben genau diese Umwege genommen hat, weil ich, glaube ich, alles genießen kann, was ich gerade mache. Und ich weiß ja, das musst du mir beantworten, aber ich glaube, vielleicht manchmal, wenn man das schon seit Jahren macht, dann verliert vielleicht auch manches so wie die Besonderheit. Und ich weiß noch, im ersten Trainingslager, ich hatte noch nie eine Massage. Einfach, dann war halt einfach eine Massage zu bekommen in einem Trainingslager, ja, war halt einfach überkrass, ja, dass jemand deine Flaschen vorbereitet. So, für mich war alles besonders. Und dadurch,
das hört sich schön an, um ehrlich zu sein.
Dadurch, dass es halt, also dass es immer noch so frisch ist, habe ich halt auch das Gefühl, alles ist jedes Trainingslager. Früher habe ich für ein Trainingslager gespart, habe als Guide gearbeitet, bin mit Leuten über die Insel gefahren, damit ich mir das Trainingslager leisten kann. Auf einmal bezahlt mein Team mein Trainingslager und ich darf da 2 Wochen unter besten Bedingungen trainieren. Und mein einziger Job ist, Rad zu fahren. Und das ist halt schon, ja, was ich immer noch extrem zu schätzen weiß und was halt für mich einfach, wie du gerade eben gesagt hast, also eigentlich mein Traum ist, den ich gerade lebe.
Das ist echt, ich glaube, ich muss mich öfter mit dir unterhalten, weil das wird mich, glaube ich, ziemlich erden, weil ich habe mich gerade selber dabei ertappt, wie mich Dinge, also sie sind ja gar nicht mehr besonders für mich. Manchmal denke ich mir auf der Massagebank so, alter Junge, jetzt mach hinne. Ja. So, ich will wieder ins Bett Netflix gucken oder so. Weißt du? Oder wie du sagst, mit Flaschen vorbereiten und dass das Team ein Trainingslager bezahlt. Manchmal habe ich so Zeit, manchmal hast du ja auch, dann guckst du irgendwie rein, das Wetter ist 3 Tage schlecht, dann denkst du dir, boah, ey, kann ich jetzt einfach nach Hause fliegen? Jetzt muss ich noch 3 Tage hier mit dem Team rumhängen. Wie du sagst, wenn ich bezahle, das kann man dann gar nicht so schätzen. Ne? Oder auch wo ich es wirklich am allerkrassesten spüre, ist materialtechnisch, dass ich keinen Bezug mehr zu dem Material an sich habe, dass du halt einfach das beste Material forderst, aber ich weiß weder, wie viel das Rad eigentlich kostet, was ich gerade fahre, noch ist es irgendwie, wenn du halt stürzt und dein Carbonrahmen geht kaputt, dann erwartest du halt, dass am nächsten Tag der wieder der neue dasteht und irgendwie, wenn jetzt Freunde mich anrufen und sagen, du, ey, mein Carbonrad ist kaputt gegangen, so, ich kann jetzt erstmal einen Monat nicht Rad fahren, ich muss mir einen neu besorgen oder ich habe gerade auch keine Kohle, einen neu zu kaufen. Das sind so Dinge, die sind für mich halt völlig fern. Ne? Ja. Also du rufst halt bei deinem Radsponsor an und der kümmert sich darum, dass du ein neues Rad kriegst und dann geht's los. Und wenn du dann irgendwie 30 mm hohe Laufräder kriegst, dann denke ich mir so, wow, Mann, ey, warum kriege ich nicht die hohen? Die sind viel geiler aus dem Training. So, weißt du, so. Du regst dich ja nicht über Dinge auf, die, oder nicht aufregen, aber du...
Ich weiß, was
so,
du meinst, ja.
Das ist so, das ist dann natürlich, ich habe mich nie so in deine Lage versetzt, wie das eigentlich ist, wenn der Traum mit 28 erst wahr wird und wie krass das ist, wenn das irgendwie so, du davon wahrscheinlich geträumt hast und wie du gesagt hast, du hast als Guide gearbeitet und du hast immer so vielleicht nicht zu einem Profi aufgeschaut, aber du wusstest nicht, wie das Leben eines Profis ist und auf einmal lebst du das und das ist natürlich dann krass, eine krasse ein krasser Perspektivenwechsel und eine krasse Erfahrung und du solltest mal ein Buch schreiben, Tanja, später mal.
Ja, ich glaube, ich bin nicht so der Autor.
Ne? Dann lässt du schreiben. Du erzählst so und dann der Typ schreibt oder die Frau schreibt dann je nachdem. Boah, cool, war ein cooles Gespräch auf jeden Fall schon mal. Jetzt bin ich gerade noch ein bisschen in Gedanken natürlich. Aber ich habe natürlich auch immer Rubriken. Die kennst du doch, oder?
Stimmt, ja.
Hast du eigentlich alle Folgen gehört?
Nee, ich habe nicht alle Folgen gehört. Aber ich habe einige gehört, würde ich sagen.
Einige.
Die mit deinem Papa habe ich gehört. Leo habe ich gehört. Pfingsti habe ich gehört. Tenner habe ich gehört. Basti habe ich gehört.
Ja, schon einige.
Ja. Ich muss ja auch lange Stunden auf dem Rad verbringen und da höre ich gern Podcasts.
Ey, das ist so super, ne? Wirklich. Ja. Mich nervt es auch immer, dass wenn dann irgendwie keine neuen Folgen da sind. Jungs vom Besenwagen, ihr könnt auch mal öfter aufnehmen.
Ja, genau. Und, oder Tommy und Felix.
Ja, gemischtes Hack kann auch mal öfter aufnehmen.
Ich finde, zweimal die Woche ist auf jeden Fall Hackzeit.
Genau. Podcast ist ein gutes Medium zum Radfahren. Radsport verbessern. Hast du dir was überlegt? Die kommt ja eigentlich immer vor, die Rubrik.
Das Blöde war, das letzte Mal, als ich mir die Folge angehört habe mit Pfingsti, dachte ich mir, oh, da muss ich mir noch Gedanken machen, bevor ich zurückgehe. Und dann war das jetzt so Hals über Kopf und natürlich habe ich mir keine Gedanken gemacht. Tatsächlich hatte ich mir immer das Gleiche überlegt, eigentlich, dass das Pfingsti gesagt hat, dass man unsere Rennen ein bisschen länger macht, eure ein bisschen kürzer macht. Und dann ist zumindest die Distanz schon gleich und dann kann man nicht mehr so ganz krass auf den Frauenradsport herabschauen. Weil ich habe jetzt immer das Gefühl, die Leute kriegen schon von vornherein diesen Eindruck, Frauen fahren ja nicht die gleichen Distanzen, also ist Frauenradsport auch weniger wert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich habe das Gefühl, bei euch, also zumindest das auch, was jetzt Pfingsti gesagt hat, haben ja manche auch gar nicht so Lust, die ganz langen Rennen zu fahren. Vor allem jetzt in bei der Tour oder beim Giro einfach jeden Tag irgendwie eine Etappe über 200 zu fahren oder an die 200 ran. Deshalb fände ich es eigentlich auch ganz gut, wenn wir uns angleichen würden und die Frauen ein bisschen länger fahren, weil ich finde so 130 ist auch manchmal ein bisschen kurz. Aber wenn wir uns vielleicht so bei 150, 160 treffen, wäre doch ganz...
Das wäre cool, wenn man auch, glaube ich, dann sieht, dass der Unterschied manchmal gar nicht so groß ist, wie man oft denkt, weil ich glaube, das Race Turkey dieses Jahr sind wir ja beide gefahren, Australien, so das zweite, dritte Rennen der Saison, auf der Runde und wenn wir da zwei Runden weniger fahren, ihr fahrt zwei Runden mehr, genau, und wir haben dieselbe Distanz, dann kann man auch so die Siegerzeit vergleichen.
Ja.
Und wenn ihr dann vielleicht, weil Rennen laufen ja auch immer anders und bei euch, wie du gesagt hast, ist auch sehr oft aktiv mit Spitzengruppen und viel Attackiererei. Und bei uns laufen Rennen ja manchmal wirklich sehr kontrolliert ab, dass irgendwie bei Kilometer Null drei Mann weghunzeln und dann irgendwie mit zwei Minuten Vorsprung den ganzen Tag fahren. Das wird kontrolliert und dann gibt es einen Sprint. Und dann sieht man vielleicht auch, dass vielleicht der Unterschied in der Fahrzeit unter 10 Minuten ist oder so. Und dann kriegt das Ganze eine ganz andere Perspektive.
Ja, und es ist halt von vornherein nicht so dieses Zweiklassending gefühlt.
Richtig.
Und ja, gerade Torquay zum Beispiel, ich glaube, wir hatten zwei Runden Unterschied. Das heißt, ihr eine Runde weniger, wir eine Runde mehr, wir werden die gleiche Strecke gefahren.
Ja, genau.
Und dann hab ich auch das Gefühl, okay, es wird davon ausgegangen, dass ich das Gleiche leisten kann wie ein Mann, was man ja in der Strecke so rein objektiv ablesen kann.
Ja. Nee, sehr, sehr, sehr guter Tipp. Einfach mehr Gleichberechtigung auch. Dann Ratgeber für den Nachwuchs.
Ratgeber für den Nachwuchs.
Oder kann auch für den Allgemeinen sein. Ich glaube, du kannst ja mit deiner Geschichte mit 28 Profi geworden zu sein, ganz guten allgemeinen Tipps geben für Leute, niemals aufzugeben oder so, weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, man sollte sich nicht stressen. Ich habe, glaube ich, auch relativ, ich habe immer gern Sport gemacht, ich habe auch viel Sport gemacht. Aber um so richtig diesen Wettkampfsport für mich zu entdecken, habe ich auch ein bisschen gebraucht. Und siehe da, in meinem hohen Alter bin ich aber trotzdem noch aktiv. Wogegen, glaube ich, manche, die so in der Jugend gepiekt haben, auch schnell dann die Lust verloren haben. Und deshalb, glaube ich, man darf sich nicht zu früh stressen mit Ergebnissen und mit Leistungsnachweisen, sondern einfach lernen, den Sport für sich zu genießen. Und dann kann man den auch noch im hohen Alter genießen, egal auf welchem Leistungsniveau dann.
Denkst du wirst dein Leben lang Radfahren, auch so aus Spaß dann einfach noch?
Ja.
Ja?
Ja.
Ich nicht.
Ja, das hat mich tatsächlich auch überrascht, dass du das
keinen Fall.
Dass du das gesagt hast. Ich glaube, ich wäre verloren, wenn ich keinen Sport machen würde. Also ich wüsste auch gar nicht, wohin mit meiner Energie.
Also doch, Sport würde ich auf jeden Fall machen.
Aber kein Radsport?
Kein Radsport, ne, niemals.
Ja, aber ich finde das, also...
Also niemals ist übertrieben jetzt auch so. Ich würde vielleicht schon, das ist Quatsch, was ich sage. Also wo ich schon Bock drauf hätte, wäre auf so Samstag, Sonntag am Wochenende mit Freunden irgendwie so vielleicht frühes Treffen oder Nachmittagsrunde, was weiß ich, vielleicht so 2-3 Stunden,
ja,
einfach Spaß haben oder auch mal nur eine Stunde. Weil du kannst natürlich auf dem Rad schon geil quatschen auch, das ist das Erste. Und also ich finde es irgendwie auch so, Andy Ruiz, der ehemalige Teamboss oder Teaminhaber von BMC, hat das gesagt, dass er seine besten geschäftlichen Meetings und die wichtigsten immer auf dem Rad abgehalten hat und die immer positiv verlaufen sind.
Ja.
Weil das so eine völlige, ja, das ist eine ganz lockere Atmosphäre. Und ich glaube auch schon, also jetzt gar nicht meetingtechnisch, aber einfach mit Freunden Radfahren, das kann halt schon richtig Bock machen. Also jetzt wie jetzt am Sonntag, wo ich mit den Jungs gefahren bin, bis auf der Sturz, war das natürlich eine richtig coole Runde. Man hat Spaß zusammen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber so Ja, dieses Gezwungene aufs Rad gehen unter der Woche natürlich nicht mehr. Das will ich nicht mehr machen.
Ey. Nee, aber das ist ja genau das, was sich ändern wird. Und da kann ich dir ja sagen, als Berufstätige, die schon Rad gefahren ist, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn du von der Arbeit kommst und du hast dicke Beine, weil du den ganzen Tag rumgestanden bist, dein Kopf ist voll mit Zeug und du setzt dich dann auf dein Fahrrad und fährst halt, dann reichen auch 1,5 Stunden mal, um einfach den Kopf frei zu kriegen. Dann gehst du auf ein Gravelbike oder gehst auf ein Mountainbike. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, um sich zu resetten und du hast frische Luft, du fühlst dich wieder gut und ich meine, das wirst du kennen von Reisetagen. Du hast einen Reisetag, kommst an im Hotel, dann nochmal die Stunde aufs Rad zu gehen, ist einfach der Lifesaver überhaupt. Ja. Und so fühlt sich Radsport dann im Alltag, glaube ich, an. Und deshalb würde ich in Zukunft nicht drauf verzichten wollen. Vor allem, weil ich glaube, im Urlaub, man lernt eigentlich ein Land nie so gut kennen, beziehungsweise eine Gegend, wie wenn man sie auf dem Rad erkundet. Und deshalb plane ich meine zukünftigen Urlaube schon auch sehr radlastig.
Ja, also ich glaube, es wird immer auf meinen Fitnesszustand ankommen, aber also Bikepacking-Trips sind auf jeden Fall, da habe ich auch immer Bock drauf. Das hat wirklich mit am meisten Spaß gemacht. Aber einfach dann auch so dieses, ohne irgendwie zu gucken, nach Stunden, Kilometer, Watt, einfach nur losfahren und einfach nur fahren. Auch so, was ich gesagt habe, ja, eine Runde mit Freunden oder auf dem Gravelbike, das könnte mir schon Spaß machen. Aber ich glaube, ich wäre auch so, Ich hätte auch Spaß daran, wirklich laufen zu gehen. Also ich gehe ganz gerne laufen, so als Ausgleich im Winter. In der Saison nicht mehr. Einfach so eine halbe Stunde, Stunde laufen. Oder auch, ich gehe auch mittlerweile echt gerne in den Kraftraum, muss ich sagen. Also weil man da irgendwie auch seine Ergebnisse halt super schnell sieht. Irgendwie. Ja. Also das kann ich mir auch gut vorstellen als Ausgleich. Also ich glaube, man würde mich nicht öfter als 2-mal die Woche auf dem Rad sehen.
Es gibt ja auch andere Optionen, das stimmt. Man kann richtig. Auch, also es ist, glaube ich, auch
interessant, ich glaube, ich würde auch richtig dick werden.
Nee, ich glaube, das stört dich dann zu schnell.
Denkst du?
Ja.
Ich habe halt schon einen richtigen, so einen Ansatz, dass ich dick werden kann, ganz schnell.
Ja, ich esse auch viel zu gern, um schlank zu bleiben, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, mich würde es spätestens so nach 5 Kilo plus, würde es mich zu sehr stören, dass ich dann was ändern würde.
Aber ich habe oft das Gefühl, dass man das selber gar nicht so mitbekommt. Also
ja, aber dann
bei vielen Ex-Profis.
Irgendwann kommt dieses Bild und dann siehst du dieses Bild und dann denkst du dir, ach du je, was ist passiert?
Ah, okay.
Ich weiß es nicht.
Ja gut, vielleicht haben wir beide bis dahin noch Kinder und sind verheiratet, dann können wir uns eh gehen lassen. Ja, Hörerfragen habe ich natürlich noch. Oh. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die gar nicht so gut vorbereitet habe.
So viel zu macht eure Hausaufgaben.
2 Stück, die mir gerade wieder mal untergekommen sind. Also mit 2 Stück meint er 2 Fragen. Was hältst du von Satteltaschen oder nutzt du nur deine Trikottaschen?
Ich bin ein Verfechter der Handlebar-Bag. Das war im November 2018, bin ich mit dem BDR im Trainingslager gewesen auf Mallorca und da hatte meine Handlebar-Bag dabei und alle haben sich über mich lustig gemacht. Und siehe da, plötzlich haben alle auch eine bestellt und jetzt sind die Mädels auch mit Handlebar-Bags unterwegs, was wirklich praktisch ist. Man kann all sein Zeug reinpacken. Vor allem im Sommer kann man auch mal dann ohne Trikot fahren. Ja. Und die Trikottaschen sind leer.
Also du meinst jetzt einfach eine Tasche, die man am Lenker festmacht, für die Leute, die kein Englisch sprechen.
Entschuldigung, ja. Eine Lenkertasche.
Ja, aber es ist halt auch praktisch für euch, ne? Weil da könnt ihr dann auch eure Schminke und so reinmachen.
Ja, total.
Und so ein Nagellack. Und wenn man irgendwie so keine Wimperntusche, so alles, was man halt braucht beim Training.
Ja, ich habe zum Beispiel Sonnencreme drin.
Ja, okay, Sonnencreme braucht man halt wirklich.
Ja.
Nee, also die fand ich aber schon immer ganz cool. Aber alle Leute, die sich irgendwie über so Radfahr-untypische Dinge lustig machen, sind sowieso absolute Vollamateure. Also so dieses so, da kann ich immer durchdrehen, wenn Leute so, ja, aber Peter Sagan hat gesagt, Alter, das juckt mich nicht, was der gesagt hat. Also ich fahre rum, wie ich rumfahren will. So, das müssen sich Leute auch mal hinter die Ohren schreiben, dass wenn ihr es geil findet, ein Schutzblech am Rad zu haben oder eine Tasche an Lenker zu machen, dann fahrt halt so rum, ist doch scheißegal, was andere sagen.
Ja, da muss ich sagen, da ist der Radsport relativ strikt immer so. Die Socken müssen so sein und die Hose muss so sein und das muss so sein. Da komme ich aus dem Triathlon und ich verstehe es, dass man sich über manche Triathleten und deren Outfits lustig macht, aber ich habe halt trotzdem das Gefühl, im Triathlon kannst du rumlaufen, wie du willst und da zählt halt deine Leistung und im Radsport ist immer so dieses, man muss das Rad haben und man muss das Kit haben und man muss den Helm haben und die Brille. Und die Brille muss dann auch ja über die Helmstraps und ansonsten ist man ein absoluter Amateur. Und dann denke ich mir einfach so, selbst wenn ich meine Brille unter die Helmstraps habe, aber du hast keine Chance gegen mich, dann erzähl mir nicht, wie ich rumlaufen muss.
Ja, richtig.
Aber ja.
Richtig. Ich habe noch gar nicht
zueinander.
Ich habe noch gar nicht auf die Frage geantwortet. Ja, ich habe eine Satteltasche am Rad. Also meine Trikottasche ist eigentlich nur mein Handy. So ein kleines, ja, wie nennt man das? Ich darf gar nicht sagen, von welcher Marke das ist, aber ein kleines Fahrradportemonnaie, wo halt meine Karte drin ist und halt, was weiß ich, ein bisschen Geld. Aber in meinen Trikottaschen habe ich sonst nur Riegel, Handy und dieses Portemonnaie und alles zum Plattenwechseln, etc., alles in der Satteltasche. Handlebar-Bag habe ich ehrlich gesagt nur bei meinem Bikepacking-Trip gehabt, aber fand ich auch gut, also die werde ich im Sommer auch mal benutzen. Und die zweite Frage von ihm war, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht mehr, was das ist, Velominati the Rules. Was sagen die Profis dazu? Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört.
Ah, sind es diese Regeln, das sind auch solche strikten Regeln.
Ja?
Ich
habe es noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Also,
ich weiß nicht, ob das das...
Ich hoffe, ich darf deinen Namen sagen. Mr. Windshield auf Instagram hat mich das gefragt. Zur zweiten Frage, du kannst mir gerne mal schreiben und mir erklären, was Velominati the Rules ist. Also, ich habe keine Ahnung.
Ich leider auch nicht.
Fragen über Fragen. Ich war bei Hörerfragen, genau. Nee, die hatte ich auch schon. Sorry. Ah, die ist gut, die hatte ich glaube ich noch nicht. Hey Rick, hier eine Hörerfrage zum Podcast. Wie viele reine Trainingskilometer fahrt ihr so im Jahr, also ohne Rennkilometer? Wie viel ist davon reine Grundlage und wie viel davon Intervalle? Schöne Grüße aus Erfurt.
Da müsste ich jetzt erstmal eine Kalkulation anstellen.
Ich glaube, ich kann es relativ grob beantworten. Ich habe, seitdem ich Profi bin, hatte ich immer zwischen 30.000 und 35.000 Kilometer. Und ich meine, man hat so, wenn man sehr viel Rennen fährt, so um die 12.000 Rennkilometer. 12.000, 13.000, aber das ist schon sehr viel. Ich würde mal jetzt im Durchschnitt ausgehen von 10. Und dann von einem normalen Jahr, nehmen wir mal einen Mittelwert von 33.000 Kilometern. Dann haben wir 10.000 Rennkilometer und 23.000 Kilometer im Training. Und von den 23.000 Kilometern im Training kannst du bei mir davon ausgehen, dass ich davon 20.000 Grundlage fahre und 3.000 mit irgendwelchen Gedöns, also Intervalle. Würde ich mal schätzen bei mir jetzt. Wie ist das im Frauenradsport, Tanja?
Also ich habe auf jeden Fall weniger Kilometer, aber ich bin glaube ich auch eher, also ich glaube ich bin so bei 21.000, damit bin ich aber auch eher im unteren Bereich. Ich glaube, so Highscore ist dann so eine Annemiek van Vleuten. Ich glaube, die fährt so um die 30.000 auch oder drüber sogar. Aber klar, wir haben halt auch andere Distanzen, deshalb sind unsere Umfänge auch oft anders. Und bei Pro Cycling Stats könnte ich jetzt gucken, wie viel Rennkilometer ich letztes Jahr gefahren bin, aber es müssten davon dann auch weniger sein. Und ich fahre klar so im Trainingslager und im frühen Teil der Saison fahre ich schon viel Grundlage, aber ich habe meinen alten Triathlon-Coach noch und der lässt keinen Kilometer ungenutzt, um nicht irgendwas Spaßiges einzubauen, egal ob es Trittfrequenz ist, irgendein spaßiger Intervall, einbeinig. Er lässt sich immer was einfallen.
Ja, einbeinig. Das hatte Robert Pawlowski, hatte das auch immer. Mein sehr geliebter ehemaliger Trainer, guter Mann, der hat auch mal Einbeintraining aufgeschrieben und auch mal so 10 Sekunden Luft anhalten und so eine Sache während des Trainings. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Also Einbeintraining und Luft anhalten im Training.
Nee, Luft anhalten mache ich auch nicht, aber teilweise musste ich dann, hat mir, mein Trainer heißt Utz Brenner, bester Mann, hat mir auch so Sachen aufgeschrieben wie nach 30 Minuten absteigen, 5 Strecksprünge und dann 10 Minuten, dann wieder 5 Strecksprünge. Und das mache ich dann aber auch tatsächlich nur, wenn ich alleine unterwegs bin. Wenn ich dann mit der Gruppe unterwegs bin, dann hüpfe ich nicht mit meinen Radschuhen durch die Gegend. Das war mir dann teilweise auch ein bisschen unangenehm, aber ja, als ehemaliger Triathlet kenne ich keine Scham. sozusagen.
Ja, das wäre mir auch neu, dass jemand anhält und springt im Training.
Ich glaube, anscheinend liegt es daran, dass man durch die Strecksprünge dazwischen besser seine Muskelfasern ansteuern kann. Utz erklärt mir das immer so, dass man kann ja entweder durch Massezuwachs die Muskulatur stärken, aber das will man ja als Radsportler eigentlich nicht. Und er sagt, die Muskelfasern sind ja da, ist ungefähr wie ein Büro, in dem 8 Leute arbeiten, aber nur 4 arbeiten wirklich. Dann will man ja nicht 4 andere einstellen, die dann die Arbeit von denen 4 machen, die nicht arbeiten, sondern man will, dass die anderen 4 auch anfangen zu arbeiten. Und er sagt immer, mit den Strecksprüngen kriegen wir die anderen 4 auch dazu zu arbeiten. Mhm. Und dann haben wir ohne Zuwachs, also auch ohne Gewichtszunahme, meine Muskulatur effektiver genutzt. Also macht Strecksprünge, Kinder.
Alles klar, das höre ich zum ersten Mal jetzt, aber ich mache einfach das, was ich schon immer mache, weißt du so. Du
musst okay. Aber manchmal muss man ja auch aus der Routine ausbrechen.
Das stimmt.
Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwann durch Köln fahre und dich am Straßenrand entdecke, wie du Strecksprünge machst.
Nee. Ja, wir wohnen ja eh so weit. Du wohnst ja in Deutz hinten.
Ja.
So, du fährst immer ins Bergische, ne?
Ja.
Immer. Fährst du nie in die Eifel? Immer.
Ich habe einmal einen Triathlon in der Eifel gemacht und das hat Spuren hinterlassen. Deshalb beim Gedanken daran, in die Eifel zu fahren, habe ich so einen Schauer über dem Rücken und denke mir, das kann ich mir nicht antun.
Doch, wir nehmen dich mal mit. Du bist herzlich eingeladen, bei den Trainingszielen mal mitzufahren. Im Windschatten brauchst du auch gar nicht führen.
Okay.
Aber du darfst natürlich gerne führen.
Ich überlege mir das.
Ja.
Gut und lange und dann melde ich mich.
Okay. Gut. Ich habe ehrlich gesagt keine Hörerfragen mehr. Ich habe gerade nochmal nebenbei ein bisschen durchgescrollt, aber ich will euch auch nicht nochmal dieselbe fragen. Bei 1-2 bin ich mir nicht sicher. Das kommt nicht mehr vor, ich werde mich nächstes Mal wieder besser vorbereiten, aber ich war so, ich hatte so viel zu tun, weißt du, so jetzt gerade in Corona-Zeiten, ja. Ich bin nur noch unterwegs und so.
Ja.
So, was wollte ich? Genau, ich wollte noch mit einem, bevor wir aufhören, mit einem Gerücht aufräumen. Und zwar habe ich in einer der ersten Folgen warst du doch beim Besenwagen zu Gast.
Ja.
Und da habe ich gesagt, dass du die Party Queen bist. Und ja, ich muss natürlich jetzt auch mal im Nachhinein so zugeben, dass es einfach relativ unüberlegt rausgehauen war. Also, wenn ich das verletzt habe, dann tut mir das natürlich leid. Du bist eigentlich, glaube ich, das Gegenteil einer Party Queen.
Ja, man muss dazu sagen, deine einzige Quelle war, dass du mich bei der Tour of California.
Wir haben es nämlich nur zweimal gesehen und das war immer auf einer After-Race-Party.
Genau,
es war
auf einer After-Race-Party und das war die einzigen Male, die du mich gesehen hast. Und dann hast du daraus geschlossen, Tanja ist die Party-Queen. Ja. Dabei war sogar mein sportlicher Leiter bei der Tour of California dabei. Weil es war, ich glaube, wann ging das da los? Um 19 Uhr oder sowas? In so einer Skybar.
Ja, ich weiß nur noch, dass von uns eigentlich keiner reingekommen wäre in den Club, weil wir keine Ausweise dabei hatten. Und dann hat Ian Boswell, mein Ex-Team-Kollege, sehr guter Mann, fährt mittlerweile Gravel-Rennen für das Wahoo-Team, hat den Türsteher so lange bequatscht, dass er dann uns gefragt hat, ob wir Wikipedia-Einträge haben. Und das hatten, glaube ich, irgendwie von 6 Fahrern hatten das 4 oder 5. Und dann mussten wir alle auf unserem Handy unseren Wikipedia-Eintrag zeigen und dadurch sind wir reingekommen. Das war mir auch neu, dass man, dass Wikipedia so ein Ding in Amerika ist, dass man damit in den Club reinkommt.
Da muss ich sagen, das habe ich tatsächlich auch bei Basti Marks Geburtstag, habe ich jemanden mit seinem Pro-Cycling-Stats-Profil in den Club bekommen.
Wahnsinn, ne?
Also, es scheint auch in Deutschland zu funktionieren.
Ja. Gut, das wollte ich noch gesagt haben. Und dann hoffe ich, dass wir mal eine Runde zusammen drehen bald, Tanja.
Kriegen wir hin.
Ich danke dir. Ich glaube, du warst die zweite Frau erst in meinem Podcast nach meiner Freundin.
Ja. Ich glaub, ja, die, ja. Die erste aktive Frau.
Ja.
Und ja,
ja, meine Freundin ist ziemlich unaktiv, da hast du recht, die liegt meistens auf der Couch rum und so.
Nein, mit aktiv meinte ich ja. aktive Fahrerin.
Ja, hast schon recht. Leo, du kannst immer mehr machen, wenn du das jetzt hörst. Ein bisschen sportlicher betätigen wird dir auch keinen Schaden tun, sag ich mal so.
Jetzt habe ich mich in den Nesseln gesetzt.
Der Sommer steht an, ne? Hashtag Bikini-Figur.
Ich hoffe, deine Freundin hört diesen Podcast.
Ja, macht sie. Und jetzt wird sie hier richtig lachen und danach kriege ich eine Schelle. gut. Nee, ich glaube, wir haben eine richtig coole Folge hier abgeliefert.
Vor allem Verlobte kann man ja auch sagen.
Jetzt. Ja, Verlobte, das ist auch richtig.
Verlobte.
Ja, es war schön, als Leo mir den Antrag gemacht hat.
Wann hast du dir das eigentlich überlegt?
In Australien? In Australien, weil da war ich weg, da konnte niemand die Überraschung, wie sagt man, da konnte es nicht auffallen, dass ich eine Überraschung mache. Ja. Nö, top. Ich glaube, wir haben's.
Perfekt.
Dann danke ich dir vielmals.
Ich danke für die Einladung.
Oder gibt es noch irgendein Thema, was du ansprechen willst? Es macht so Spaß, ich will gar nicht aufhören gerade so.
Ich habe jetzt auch mal eine Hörerfrage an dich. Wie viele Tattoos werden es denn noch? Also willst du flächendeckend arbeiten an beiden Armen oder nur an einem? Oder? Weil ich glaube wirklich gefühlt, vielleicht habe ich dich nur mit Langarmtrikot gesehen, obwohl das unwahrscheinlich ist in Australien, aber die letzte Erinnerung war, dass ich den Arm kenne ich, den rechten. Ich habe Probleme mit rechts und links. Den linken Arm kenne ich so, wie er ist, aber rechts kommt mir tatsächlich sehr gefüllt vor mittlerweile.
Ja, rechts ist einiges dazugekommen in letzter Zeit. Ich werde, glaube ich, schon meine beiden Arme voll hacken, aber das war's. Also mehr, das wäre es. Also ich würde mir nicht irgendwie, also so Rücken oder Bauch oder was weiß ich, da wird man keine Tattoos bei mir sehen. Beine finde ich noch ganz okay, aber solange ich Radprofi bin, auf keinen Fall.
Keine
Waden-Tattoos. Nee, also Waden, also Oberschenkel finde ich noch okay oder ums Knie rum so, aber das wird auch alles niemals während meiner aktiven Karriere passieren.
Okay.
Aber Arme finde ich ganz gut eigentlich. Man muss ja abheben von der Masse auch so, ne?
Absolut.
Nee, deswegen mache ich das
aber,
nicht.
Aber dafür muss man mittlerweile keine Tattoos haben, glaube ich.
Das stimmt. Ich sag auch immer, mittlerweile gibt es nur zwei Optionen. Das ist entweder gar keine Tattoos haben, das ist sehr cool, oder halt richtig so all-in gehen, ein bisschen was.
Ja.
Aber so, also einen Arm zuhacken oder so, sage ich jetzt mal. Aber so, also was ich gar nicht verstehen kann, ist so Leute, die irgendwie so nur ein Tattoo haben und das ist aber so ein riesengroßes am Arm, das einen Unterarm verziert oder am Oberschenkel. Ich bin dann, also aber gut, muss jeder selber wissen, ne? Zum Glück hört mein Papa den Podcast nicht, weil der hat auch ganz viele von den Tattoos noch nicht gesehen und der hasst die. Der hasst einfach Tattoos so krass, ne?
Aber dein Papa hat doch auch ein Tattoo, oder?
Nee, das hat er sich weglasern lassen. So sehr mag der Tattoos.
Das ist Ach, stimmt, ich glaube, das hat uns Rolf Alltag erzählt.
Dass er nach 25 Jahren sich so. Aber gut, ist sein Ding. Muss er selber wissen. Ich fand es auch vorher besser aus. Aber jeder darf machen, was er will.
Genau.
Das war jetzt eine Hörerfrage noch.
Nee, das war ich bin ja auch Hörer, deshalb war das meine Hörerfrage.
Okay. Gut, dann war es das. Dankeschön, Leute. Wir hören uns bald schon wieder. Ich glaube, ich kann jetzt schon ankündigen, dass die nächste Folge relativ zeitnah auch kommen wird, weil ich mit meinem ganz guten Freund, dem Leon Niederberger, geschrieben habe. Der ist Eishockeyspieler bei DEG Düsseldorf. Und ich glaube, das wäre mal spannend, wenn wir mal den ersten Nicht-Radsportler auch im Podcast haben. Ich hoffe, dass ich mich die Tage mit dem treffen kann. Falls wir noch keine Ausgangssperre haben, dann könnt ihr das hören. Und diesen Freitag kommt die Pushing Limits-Folge mit mir raus. Und das wäre es von meiner Seite aus. Ciao.
Tschüss. So, lang hat es gedauert, aber wir haben es endlich geschafft und ich muss zu meiner Schande gestehen, es war gar nicht so schlimm wie erwartet. Schön, dass deine Frauenquote steigt. Ich hoffe, es bleibt dabei und den Faktor, ob aktiv oder nicht aktiv, das kannst du ja nochmal mit Leo als deiner Managerin klären. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und auf Kaffee und Ausfahrtangebot komme ich definitiv zurück, wenn die Zeiten wieder entspannter sind und der Bewegungsradius wieder größer. Genau, und ansonsten an alle da draußen weiterhin passt auf euch auf und Hände waschen.